San Roth, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
Servus und herzlich willkommen zum Mir San Roth Podcast. Ja, wir können fast sagen, Mir San Roth, das Transfer-Update, wie es immer so schön bei verschiedenen Sendern auch heißt. Denn wir sprechen heute überwiegend über Transfers, und zwar Transfers bei den Männern, bei den Spielern, aber auch auf dem Ärmel des Trikots. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen, denn auch das ist natürlich ein großes Thema, dass Qatar Airways nicht mehr der Sponsor des FC Bayern München sein wird. Wahrscheinlich schon, wenn ihr es hört. Wir nehmen nämlich noch am Freitag, dem 30. Juni auf. Und Stand jetzt ist Katar noch da. Aber ab morgen ist es dann nicht mehr so weit, so. Und ab dem 1. Juli wird diese Partnerschaft beendet sein. Darüber werden wir in dieser Folge sprechen, ebenso wie über Transfers und den Spielplan. Der Bundesligaspielplan ist draußen. Das ist das dritte große Thema, was wir dann am Ende der Sendung auch noch besprechen werden. Wo sind die Stolpersteine? Wie könnte diese Hinrunde oder auch die Rückrunde für den FC Bayern verlaufen? Sind sie eher ein Gewinner des Spielplans, eher ein Verlierer des Spielplans? Da kann man viel, viel spekulieren. Und das werde ich tun, aber natürlich nicht alleine, weil das wäre ja ein bisschen langweilig, sondern mit Georg Haas. Grüß dich, Georg.
Hallo Justin, und die wichtigste Frage vorweg beim Spielplan, ohne um das zu spoilern, ist ja immer, wo wird am 34. Spieltag die Schale übergeben? Auch das ein ganz wichtiger Termin, zu dem wir danach kommen werden.
Ja, letztes Jahr war es in Köln und da wurde eine Kopie der Schale quasi vergeben. Also so ist es. Mal sehen, wie es dann in dieser Saison sein wird. Aber wie gesagt, erstmal wollen wir natürlich über die Transfers sprechen. Ja, bei den Frauen ist nicht so viel jetzt in letzter Zeit passiert, aber die haben ja auch schon gut vorgelegt. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon in der Podcast-Folge irgendwo mit drin hatten, aber Magda Eriksson, Pernille Harder und eben Sam Kerr, aber nicht diese Sam Kerr, die viele kennen, sondern eine junge Schottin, 24 Jahre jung, glaube ich. Mit den drei Spielerinnen haben sie schon mal vorgelegt auf dem Transfermarkt. Mal gucken, was da noch passieren wird. Maxi Rall hat auch ihren Vertrag verlängert. Auch das war ja so ein bisschen in der Schwebe. Aber ich glaube tatsächlich, wir haben darüber schon mal im Podcast gesprochen, aber wir werden natürlich darüber auch in Zukunft noch ausführlich sprechen und schauen, wie sieht denn da eigentlich der Kader aus. Heute fokussieren wir uns so ein bisschen auf die Männer, schauen, was da so passiert ist. Und da gibt es ja einige Gerüchte, aber auch schon Transfers, die feststehen, Georg, und zwar Rafael Guerreiro kommt ja von vereinslos eigentlich, nämlich ablösefrei, weil sein Vertrag bei Borussia Dortmund ausgelaufen ist. Genauso verhält sich es bei Konrad Leimer, das war ja schon ewig, das ist das Thema schlechthin, wenn man so will. Eigentlich hat er ja schon unterschrieben, da waren keine Blätter mehr an den Bäumen, da waren noch keine Blätter an den Bäumen, das hat man ja gesehen bei der Verkündung des FC Bayern. Als vor ein paar Wochen der Transfer bekannt gegeben wurde und Leimer da mit gut eingepackt am Tisch saß und seinen Vertrag unterschrieben hat und hinten durchs Fenster konntest du den kahlen Baum sehen. Also da weiß man schon, wie lange das eigentlich feststeht, nämlich mal mindestens seit Februar, März, wenn nicht sogar schon länger.
Ich wollte gerade sagen, ne, seit Februar, März ist unterschrieben. Ja. De facto machen wir uns nichts vor, steht der Transfer schon seit einem Jahr fest. Ich glaube, wenn Leipzig nicht so stur gewesen wäre, wozu sie natürlich alles recht haben, dann wäre er letzten Sommer schon gewechselt.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch, also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, das kann gut sein. Jedenfalls fangen wir mal mit den beiden an, weil die beiden sind keine Spekulation. Beide stehen fest als Neuzugänge. Fangen wir einfach mit Konrad Leimer mal an. Georg, für dich ein Transfer, der aus Sicht des FC Bayern Sinn ergibt, oder sagst du, boah, so viel Vorlaufzeit und irgendwie ist ja auch gar keiner mehr da, der ihn eigentlich verpflichtet hat, das ergibt gar keinen Sinn mehr?
Wenn man es ja vom Ergebnis her denkt, leider ist das, glaube ich, meine Vermutung, so ein bisschen mein Fazit. Ne? Es ist tatsächlich, wenn du überlegst, klar, er kennt Nagelsmann, Nagelsmann kennt ihn, das ist immer, wenn man dann auch zusammenfindet, für beide in der Regel gut, weil der Spieler weiß, worauf er sich beim Trainer einlässt und umgekehrt. Salihamidžić hat ihn als Sportdirektor noch geholt und das war so ein bisschen die Erwartung und deshalb habe ich es auch gerade angesprochen, letzten Sommer. Da wäre, glaube ich, auch eine Vakanz im Kader gewesen, wo Leimer vielleicht gut reingepasst hätte. Und das große Risiko ist tatsächlich, es könnte sein, dass der Transfer ein Jahr zu spät kommt und deshalb vielleicht nicht so einschlägt, wie man es sich ansonsten erhoffen könnte, was aber immer auch noch die Möglichkeit ist. Wir können ihn ja gleich noch ein bisschen beschreiben, warum ich da eventuell doch noch so ein Ass im Ärmel für ihn sehe. Aber erstmal bin ich etwas pessimistisch, ob des Timings.
Ja, ich bin auch ehrlicherweise, was den Spielertypen Leimer angeht, so ein bisschen pessimistisch. Ich sehe tatsächlich auch eine kleine Hintertür, die vielleicht funktionieren könnte. Aber da sind viele Wenns dran. Ich versuche vielleicht erstmal zu erklären, warum ich skeptisch bin.
Genau.
Leimer, der ja ursprünglich als Mittelfeldspieler auch verpflichtet wurde, der vor allem eigentlich eher so als ein Achter seine Stärken hat, also auch mit ein bisschen Freiheit nach vorn, aber mit viel Arbeit im Pressing natürlich auch, der zwischen den Boxen natürlich sehr aktiv ist, so ein bisschen auch Spielertypus Leon Goretzka, würde ich fast sagen, vielleicht ein bisschen aktiver mit dem Ball als Goretzka, aber jetzt nicht signifikant aktiver, wo ich sage, das ist jetzt ein Spielgestalter oder sowas, das ist eben nicht so seine Stärke, sondern kommt wirklich auch über athletische, physische Komponenten. Ja, wo ich mir einfach denke, das ist nicht zwingend der Transfer, den der FC Bayern braucht, weil davon haben sie schon genug Spieler. Das Mittelfeld ist voll mit Athleten, mit körperlich starken Spielern, mit physisch starken Spielern, die in Zweikämpfen sehr, sehr stark sind, die viele Zweikämpfe auch gewinnen, die im Pressing gut sind. Was der FC Bayern im Mittelfeld ja eigentlich braucht, ist so ein Sechser, der A, defensive Stabilität gibt und B, darüber hinaus auch ein bisschen spielgestalterische Fähigkeiten hat. Und da habe ich meine Zweifel, ob Leimer das ist, ob er das kann, ob er sich entwickeln kann, ob er vielleicht, das sollte man ja einem Spieler immer zugestehen, ob er vielleicht über sich hinaus wächst, dann auch in so einer Rolle so ein bisschen umgepolt wird, sage ich mal, von Thomas Tuchel, also von einer 8 Richtung 6. Haben wir in der Vergangenheit auch ganz oft erlebt, dass Spieler diesen Schritt gegangen sind. Jetzt mal ganz anderer Spielertyp, anderes Beispiel, Thiago, der ja mal früher auf der 10 angefangen hat, oder auch Groß, die weit vorne angefangen haben und dann irgendwann immer sukzessive weiter nach hinten sind und irgendwann eben als Sechser und Spielgestalter dort gespielt haben. Aber die haben natürlich auch eine ganz andere Veranlagung als ein Leimer. Jetzt ist die Frage, kann Leimer vielleicht derjenige sein, der im Sechserraum zumindest Martinez, sage ich mal, abräumt und zumindest die Defensive stabilisiert? Und wie schwer fällt es dann ins Gewicht, wenn er das sein kann, dass er vielleicht spielerisch ein bisschen limitiert ist und nicht so das liefern kann, was man sich von einem Spieler neben Kimmich eben erhofft oder erwartet. Ich glaube, das sind so die Fragezeichen, die ich an ihn formuliere. Kommen wir zur Hintertür, bevor du vielleicht dann gleich auch nochmal drauf eingehst. Die Hintertür wäre natürlich die Rechtsverteidigerposition. Das ist was er in der Vergangenheit auch hin und wieder mal gespielt hat. Er ist kein gelernter Rechtsverteidiger, aber er ist einer, der diese Position schon mal solide bekleidet hat. Dort könnte er oder hätte er vielleicht das Potenzial, so eine Art Pavard 2.0 zu werden. Also jemand, der von einer anderen Position auf diese Position rückt und dort solide seine Leistungen abruft, konstant wirklich das macht, was von ihm erwartet wird, nämlich einfache Pässe spielen, Zweikämpfe gewinnen, solide einfach eine Bank hinten zu sein. Das ist vielleicht was, wo ich sagen könnte, okay, vielleicht wächst er da rein. Aber im Mittelfeld sehe ich Stand jetzt schon einen schweren Stand für ihn. Wie siehst du das?
Ja, die Hintertür ist interessant. Ich komme da gleich noch auf eine andere. Aber zunächst mal, deiner Beschreibung ist absolut nichts hinzuzufügen. Vielleicht noch ergänzend und auch erklärend, warum er so ein Mittelfeldspieler ist, der er ist. Er ist seit über 10 Jahren im Red Bull-Universum unterwegs. Also er hat da die komplette Schule gemacht von Salzburg über Liefering und Leipzig. Und genau das ist, was du vorhin beschrieben hast, das merkt man seinem Spiel an. Das ist Dynamik, das ist nach vorne verteidigen, das ist Athletik Box-to-Box. Und genau wie du sagst, das ist, wovon es unserer Meinung nach im FC Bayern Mittelfeld jetzt schon zu viele gibt. Und wenn man dann sogar noch überlegt, dass eigentlich so ein bisschen ein Zwischenfazit der abgelaufenen Saison war, dass endlich auch der FC Bayern gesehen hat, dass auch Kimmich eher ein Achter ist als ein Sechser und man also Kimmich offiziell auch ein Stück nach vorne schieben will in der neuen Saison und eine Absicherung für ihn sucht, dann wird es ja noch voller auf der Acht. Also in dem Sinne, Punkt. Er ist definitiv nicht ein neues Element fürs Mittelfeld. Er ist nicht das fehlende Element, sondern er kopiert einfach Leon Goretzka ihn ein bisschen anders. Goretzka ist einfach nochmal torgefährlicher. Das hat Leimer nicht. Und das ist so ein Stück weit auch die Brücke, warum ich sage, man könnte ihn umfunktionieren. Wir hatten das ja letzte Saison mit Marcel Sabitzer so ein bisschen gesehen, der sich auch, der früher in Leipzig noch offensiver gespielt hatte, bevor er zum FC Bayern gewechselt ist. Und der anfangs der abgelaufenen Saison gute Auftritte hatte, als er sich als tiefer Sechser hinter Kimmich positionierte. Das war nicht die optimale Rolle für ihn. Er hat die Rolle aber ziemlich gut für die Mannschaft ausgefüllt. Und insgesamt hat die Mannschaft da auch ganz gut funktioniert. Er hat das jetzt wirklich nicht überragend gespielt, aber er hat das gut gespielt. Und genau diese gleiche Verwandlung traue ich Leimer zu. Weil von seinen Skills her, nicht von dem, wie er es gespielt hat, sondern von den Anlagen, die er hat, ist er eigentlich durchaus prädestiniert, so eine Art Martinez. Ich habe ihn da öfters mal mit Casemiro verglichen. Ich sehe ihn eher noch ein bisschen Casemiro-mäßig, weil er vielleicht auch nicht die Kopfballstärke eines Martinez hat, sondern eher vielleicht auf dem Boden seine Zweikämpfe gewinnt. Aber das sehe ich durchaus bei ihm. Er foult auch sehr gut und sehr clever, ähnlich wie Casemiro. Er bekommt wenig Karten und er foult gut. Also das ist, da sehe ich ein bisschen was. Und
er foult gut, das ist interessant.
Du, das ist, Pep hat das damals schon gesagt, aber so, du musst wissen, wann du faulst,
ja, ja,
wann du es nicht machst. Ne? Das ist eine unterschätzte Fähigkeit und das macht er gut und gerade gegen Bayern hatte er ja richtig gute Auftritte. Also da gibt es so ein bisschen was, das würde aber voraussetzen, dass der prominente große Sechser nicht kommt. Ne? Ich meine, ich glaube, Declan Rice ist mittlerweile, ich weiß jetzt gar nicht, ob er schon unterschrieben hat.
So gut wie bei Arsenal leider, ja.
Ich bin mir nicht sicher, er hat dann sogar mittlerweile offiziell unterschrieben, aber war vorher auch schon jetzt eine Zeit lang klar, dass er nicht zum FC Bayern kommt. Ich nenne ihn trotzdem nur mal als
Dummy-Name. Neues Zeitalter des Fußballs, wo Arsenal, Manchester City und den FC Bayern auf dem Transfermarkt aussticht.
Das ist echt verrückt, ne? Ja. Nee, aber wenn so jemand noch käme, vielleicht spekulieren wir nachher noch, weiß ich gar nicht. Ich selbst habe nämlich gar nicht viele Namen auf der Wunschliste von der Position, muss ich gestehen. Aber wenn da noch ein großer Name kommt, dann sehe ich diese Rolle nicht für ihn. Falls aber aus irgendwelchen Gründen der FC Bayern merkt, hups, jetzt haben wir aus Versehen mit Guerrero und Leimer, zu Guerrero kommen wir gleich noch, das Mittelfeld so überfrachtet, dass wir uns gar keinen, und Rice ist weg und sonst haben wir keinen Wunschspieler, dann gehen wir einfach mit dem bestehenden Mittelfeld in die Saison. Dann könnte ich mir vorstellen, dass er am Ende der lachende Sechser ist, nenne ich es jetzt mal, und sich tatsächlich diese defensive Rolle erkämpft. Das ist die eine Option, die ich für ihn sehe. Und die andere wäre, du hast Rechtsverteidiger genannt, definitiv. Ich traue ihm sogar zu, Innenverteidiger zu spielen. Oder, falls Tuchel auf eine Dreier-Fünfer-Kette geht, könnte er auch so einen Halbverteidiger spielen. Ich meine, das ist im Prinzip, du hast es mit Pavard 2.0 genannt, da auch so diesen rechten Innenverteidiger in der Dreierkette. Auch da könnte ich ihn mir vorstellen. Er ist 1,80 Meter groß, das ist jetzt kein Gardemaß für Innenverteidiger. Aber das ist auch okay, da gewinnst du schon noch ein paar Kopfballduelle. Also da gibt es ein paar Rollen, aber wie gesagt, das war jetzt, glaube ich, sowohl von dir als Rechtsverteidiger als auch von mir der Weg zum Sechser. Das war das positive Szenario für ihn. Erwarten würde ich das nicht.
Also Strich drunter, guter Transfer für die Breite oder überflüssig?
Ja,
oder irgendwas ist, dazwischen?
Ja, du, das ist, um das zu bewerten, müssen wir wahrscheinlich noch 4 Wochen warten. Ach,
das ist ja langweilig.
Ja, schon, aber dann müssen wir warten, wie breit der Kader eben ist. Meine Hypothese ist, dass Sabitzer, ich sage jetzt einfach mal, zu 95% wechseln wird. Wahrscheinlich werden auch jetzt weder Tillmann noch Vidovic in den Kader zurückkommen. Ob es noch einen großen Wechsel à la Goretzka gibt, weiß ich nicht. Oder einen halbgroßen Wechsel à la Gravenberch. Aber Stand jetzt sieht es danach aus, dass es zu breit ist. Also ein überflüssiger Wechsel für die Breite, weil im Mittelfeld gab es auch letztes Jahr schon keinen Engpass. Kimmich wird, egal in welchem System, egal auf welcher Position, wird 90% der Spielzeit absolvieren. Gravenberch wird hoffentlich mehr Spielzeit absolvieren. Goretzka wurde hier schon oft unterschätzt beim FC Bayern, seit er gekommen ist. Er hat sich immer, wenn er fit war, seine Spielzeit erkämpft, egal auf welcher Position. Musiala kann Achter spielen. Also das ist Stand jetzt. Und je nachdem, welches System Tuchel spielt, brauchst du auch nur einen oder zwei zentrale Mittelfeldspieler. Stand jetzt ist es ein Spieler leider für zu viel Breite auf einer Position, wo das nicht notwendig gewesen wäre.
Dann lass uns doch gleich mal zum Mittelfeld springen, bevor wir zu Guerrero kommen, der theoretisch auch da spielen kann. Und zwar ist es ja beim FC Bayern so, wir haben es gerade gesagt, wir haben viele Achter, es sind viele Zehner dort auch dabei, also viele mit Offensivpotenzial, mit richtig Schärfe im Spiel, wenn man so will. Und der FC Bayern, beziehungsweise vor allem Thomas Tuchel, haben sich gesagt, okay, wenn das Curry zu scharf ist, dann brauchst du eben Rice. und ich entschuldige mich in aller Form, das tut mir leid. Nein, es tut mir eigentlich nicht leid, aber...
Auf gar keinen Fall, da hast du wahrscheinlich den ganzen Tag dran gebastelt an dem Wortspiel. Deshalb kommen wir jetzt erst dazu, deshalb konnten wir nicht vorher aufnehmen, weil ja. Du sagst, nee, Moment, Georg, ich muss noch in die Wortspielküche.
Ja, genau, im wahrsten Sinne in die Küche, ja. Also Rice ist es jetzt nicht, wir haben es gerade gesagt. Jetzt ist die Frage, das Mittelfeld, so wie es jetzt sich darstellt und die Optionen, die man jetzt so hier und da auch schon wahrgenommen hat, also irgendwie nicht so richtig, wo du sagst, da ist einer dabei, außer du widersprichst mir gleich, aber da ist irgendwie nicht so richtig der eine dabei, der so richtig überzeugend ist, wo du sagst, also so ein Declan Rice halt, wo du sagst, das sportlich, mal Ablösesumme beiseite, sportlich ist das einer, der hilft uns richtig weiter. Ist es da fast sinnvoller jetzt zu sagen, okay, dann gehen wir mit dem Personal in die Saison oder muss der FC Bayern unbedingt dort einen Spieler finden und wenn es eben einer ist, den man nicht so auf dem Zettel hat jetzt gerade, dem man aber grundsätzlich zutraut, dass er es vielleicht schaffen könnte?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keine abschließende Antwort, das schon mal vorweg. Also, aber wenn ich so überlege, also wir fordern es ja, ne? Ich will uns ja nicht selbst dafür loben, obwohl ich es oft genug mache, aber wir fordern, ich glaube gerade wir beide fordern seit 3 Jahren, dass da irgendwie eine defensive Absicherung kommt. Temporär hat es mal Thiago Kurz übernommen und exzellent gemacht, aber auch damals hat mir schon gesagt, eigentlich braucht es noch vielleicht einen tieferen Sechser und immer, die spannende Diskussion ist ja eigentlich immer nur, auch zu der habe ich keine abschließende Meinung, definiere ich diesen tiefen Sechser eher Casemiro Martinez mäßig oder definiere ich den eher Busquets, Xabi Alonso, Julian Weigel mäßig? Idealerweise findet man so einen Hybrid aus den beiden, aber in irgendeiner Art und Weise braucht es einfach was. Das ist einfach enorm wichtig. Wir merken das überall. Der Aufbau vom FC Bayern ist nicht mehr so stark wie früher vom ersten ins zweite Drittel. Du hast nicht mehr diese strategischen Seitenwechsel, wie Xabi Alonso sie eingestreut hatte. Du hast einfach nicht diese Ballsicherheit im Aufbau, wie ein Busquets sie dem FC Barcelona 15 Jahre gegeben hat. Also da fehlt einfach ein Element. Und eine Casemiro-Martinez-mäßige Defensiv-Staubsauger hast du halt einfach auch nicht. So, aber was machst du jetzt, wenn du niemanden auf diesem Niveau findest? Und dann gibt es ja zwei Optionen, nee, eigentlich gibt es sogar noch eine ganze Reihe von Optionen. Entweder du kaufst jemanden, der das Profil hat, aber nicht das Leistungsniveau. Da wäre zum Beispiel Julian Weigel jemand. Ich glaube, wenn jetzt Weigel zum FC Bayern kommt...
So ein Rocker 2.0 quasi, würde man so sagen.
Ne? Genau, das ist genau das, was dann droht. Mit Rocker hatten wir nämlich genau das gesehen. Du hast irgendwo das Profil gesehen, aber du hast nicht das Level gehabt und dann hilft es halt auch nicht. Und bei Julian Weigel, den ich sehr mag, würde Ähnliches drohen. Weil, sind wir ehrlich, das Niveau vom FC Bayern ist mittlerweile so hoch, das schafft einfach nicht jeder. Und Weigel hat die letzten 2 Jahre nicht so gut gespielt, dass ich ihm das im Moment zutrauen würde. Also musst du da irgendwo in einen anderen Weg gehen. Und dann bleibt ja noch, entweder gehst du halt doch wieder ohne diese Absicherung, zumindest ohne diese Absicherung oder diese Position durch einen konkreten Spieler ins Rennen und du fängst es irgendwie über die Formation auf oder du schulst halt doch Kimmich um. Alles davon gefällt mir nicht wirklich, muss ich gestehen. Was macht man da?
Ja, ich sehe es auch so. Ich glaube... Klar, wenn man jetzt sich hinstellt in einen Podcast und davon losredet und sagt, der FC Bayern braucht unbedingt noch einen Sechser und unbedingt jemanden, der diese Defensivkomponente verkörpert, aber gleichzeitig eben auch spielerisch stark ist, dann ist das natürlich im Podcast sehr, sehr leicht gesagt. Und natürlich wird dann zu Recht auch schnell die Frage gestellt, ja, wen würdest du denn holen? Auf der anderen Seite sind wir natürlich keine professionellen Scouts und auf der anderen Seite dürfen wir auch die Erwartung an den FC Bayern natürlich formulieren, dass sie unter diesem Riesenpool an Spielern auf der Welt einen finden können, der zumindest mal irgendwo zwischen Declan Rice und Mark Rocker steht. Also einerseits einer, der das Profil mitbringt auf theoretischer Seite, der das Profil mitbringt, der die Qualitäten vielleicht mal haben könnte und auf der anderen Seite eben auch noch entwicklungsfähig ist, das zu erreichen. Aber wie du schon sagst, das ist brutal schwer. Gerade weil uns natürlich die Argumente an der Stelle ausgehen, wo es dann heißt, ja, wen würdet ihr denn holen? Vor einer Zeit wäre ich zum Beispiel noch mit einem Ugarte gegangen, den ich relativ eng auch verfolgt habe, den ich echt stark finde. Aber auch das wäre ein Transfer mit Risiko gewesen, weil das kann genauso rockermäßig nach hinten losgehen, weil er das Potenzial hat, aber vielleicht das dann nicht auf diesem Niveau zeigen kann. Ja, auf der anderen Seite, auch da wieder dieses Abwägen, musst du vielleicht dieses Risiko dann auch ein Stück weit eingehen. Weil ich glaube, mit dem Mittelfeld, so wie wir es in der vergangenen Saison gesehen haben, wirst du in der Champions League sehr wahrscheinlich nicht dein Ziel erreichen. Und das Ziel des FC Bayern ist es nun mal, um den Titel mitzuspielen. Und ich glaube, dass diese Position dir dann am Ende das Genick brechen könnte. Ich kann mich an eine Podcast-Folge erinnern, wo wir darüber gesprochen haben, was würden wir denn priorisieren, wenn wir einen großen Transfer tätigen könnten? Was würden wir dann tun? Würden wir dann einen Neuner holen oder würden wir dann einen Sechser holen? Was natürlich eine brutal schwere Frage ist, weil beides Problempositionen in der vergangenen Saison waren. Ich habe damals schon gesagt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, kann ich mich jetzt gerade nicht genau daran erinnern, aber ich glaube, du warst auch eher so in die Richtung unterwegs.
Ja, wir hatten beide die gleiche.
Also da haben wir beide davon dann gesprochen, dass es eher Richtung Sechser gehen sollte. Und jetzt ist mit Declan Rice natürlich vielleicht die Option vom Markt. Jetzt muss man natürlich auch schauen, wie entwickelt sich das in den kommenden Wochen noch. Hab zum Beispiel gelesen, dass finanziell beim FC Barcelona, da bist du ein bisschen tiefer drin als ich, dass da immer noch das ein oder andere Problemchen vorhanden ist. Vielleicht entwickelt sich ja da dann doch noch irgendwas in Richtung Frankie de Jong beispielsweise. Klar, das ist jetzt viel Träumerei. Und de Jong wurde auch in der Vergangenheit häufiger mal als Achter eingesetzt, bringt aber vom Profil her schon auch Stärken mit, dann dieser Holding-Midfielder zu sein. Und hat ja auch vor allem deshalb bei Barca offensiver gespielt, weil sie eben noch Busquets hatten. Jetzt haben sie Gündogan zum Beispiel auch verpflichtet, der auch ein bisschen in höheren Zonen unterwegs ist. Mal gucken, wie sich das da alles formiert. Ich halte die Wahrscheinlichkeit weiterhin bei unter 5%, dass es überhaupt möglich ist, ihn zu holen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass man natürlich den Markt jetzt auch ein Stück weit beobachten muss. Man wird jetzt schauen, dass man andere Problemstellen schließt, vor allem natürlich die Stürmerposition, wo wir später noch drüber sprechen. Und dann wird man später vielleicht nochmal schauen, wenn die Vorbereitung auch schon läuft, wenn das ein oder andere auf dem Transfermarkt auch bei anderen Clubs schon passiert ist, kann ich mir vorstellen, dass man dann nochmal schaut, ja, wer ist denn jetzt eigentlich verfügbar? Und vielleicht gibt es dann doch noch die Option, die relativ charmant ist.
Ja, eben, also da, genau das ist es. Frenkie haben wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Ich glaube auch tatsächlich, dass Barcelona ihn grundsätzlich ziehen lassen würde, auch wenn sie diesbezüglich kommunizieren sie auch täglich unterschiedlich in 180 Grad wechseln. Einfach, weil de Jong so wahnsinnig teuer ist bei denen. Sowohl von der Ablöse, mit der er ja noch in Büchern steht, wird jedes Jahr ein bisschen weniger, aber immer noch. Und einfach, der hat ein absurdes Jahresgehalt. Und das heißt, für dieses komplizierte Salary Cap der spanischen Liga wäre ein Abgang von de Jong für Barcelona halt Gold wert. Vereinfacht gesagt, für de Jong könnten sie zwei neue Spieler zum Verein holen. Und deshalb haben sie da immer so ein latentes Interesse dran, ihn abzugeben. Wenn das Angebot passt, und eben mit Gabi, mit Petri, mit Gündogan, jetzt ist das Mittelfeld schon auch immer noch stark besetzt. Insofern nicht ganz, ganz unmöglich. Gleichzeitig haben sie Busquets schon abgegeben. Also klar, das ist ein Raketenspieler, sie wollen ihn nicht abgeben. Aber deshalb glaube ich, dass sie immer latent gesprächsbereit sind. Aber ansonsten, du hast gesagt, der FC Bayern sollte scouten. Die haben bestimmt alle Spieler, über die wir jetzt reden. Du hast gerade Ugarte genannt. Es gibt schon noch ein paar. Ne? Ich habe mal so ein kleines bisschen in die Daten geschaut, die es gibt und wer da irgendwo passen würde. Wer mir da enorm positiv aufgefallen ist, ist, um nur mal vielleicht den Namen noch genannt zu haben, das ist Moises Caicedo aus der Premier League, der dort bei Brighton spielt. Der hat enorm coole Werte, aus Ecuador ist er, 21 Jahre erst alt, vor allem der ist so ein bisschen auch das Komplettpaket, der hat enorm starke Defensivwerte und sehr, sehr gute Werte im Passspiel. Das ist jetzt aber reines Datenscouting, ich glaube bewusst habe ich ihn noch keine 10 Minuten spielen sehen, aber auf dem Papier sieht der super aus.
Ja, ich habe ihn auch nicht oft genug gesehen, um jetzt wirklich eine Detailanalyse da dir jetzt vor die Füße zu schmeißen, aber tatsächlich deckt sich mein Eindruck, den ich in den Spielen hatte, den ich ihn gesehen habe, auch mit den Daten. Also schon ein Spieler, der viel, viel Potenzial hat. Ist natürlich immer die Frage bei solchen Spielern, aber das kannst du für jeden Spieler argumentieren oder fast jeden Spieler. wenn sie dann den Sprung zu einem Top-Club machen, ob sie das, was sie dort geliefert haben, eben dann auch dahin transferieren können. Aber nochmal, das kannst du für einen Declan Rice genauso sagen. Also genau, das ist ja bei jedem Spieler so. Ja, und man muss dann letztendlich eben vor allem nach Profil gehen, vor allem nach Stück weit auch Bauchgefühl, klar, traut man ihm das zu, dass er das schaffen kann. Und dann eben vor allem auch, wie sehr hebt er sich auch ab in seiner Mannschaft, beziehungsweise wie sehr stimmt er auch spielerisch mit dem überein, was wir da auch erwarten von dieser Position.
Genau, ne? Und ansonsten gäbe es noch Zubimendi, der irgendwie interessant ist, den ich hauptsächlich daher kenne, dass Barcelona ihn gerne hätte. Und da sage ich einfach mal Barcelona den gescouteten Spieler vor der Nase wegschlappen, kann nie schlecht sein. kann ich aber auch sonst kaum beurteilen. Und so ein bisschen mein Joker, wen ich sehr mag und wer auch unter Tuchel schon einmal sehr gut gespielt hat, ist Jorginho, der aktuell ja beim FC Arsenal unter Vertrag steht. Und die haben jetzt mit Declan Rice ja noch weniger Bedarf für ihn als vorher.
Das wäre auch ein Bild in der Öffentlichkeit. Arsenal schnappt sich den Topspieler schlechthin, den der FC Bayern haben wollte, und Bayern kauft von der Resterampe von Arsenal ein.
Ja, ne, das ist schon was. Und was, wo ich halt sagen muss, wo ich auch Arsenal nicht genug geschaut habe, ich glaube, er war schon nicht mehr der Jorginho aus Chelsea jetzt bei Arsenal.
Ja, definitiv.
Das ist so ein bisschen, was ich überall mitgenommen habe. Und da weiß ich natürlich jetzt nicht, hat das dort irgendwie taktisch nicht reingepasst? Hat er einfach mal eine schlechte Phase? Oder er ist halt auf der falschen Seite der 30 oder ist er halt schon auch unterwegs Richtung Karriereende und du kannst nicht mehr mit ihm planen? Aber umgekehrt, vielleicht hat er noch zwei gute Jahre im Tank, wie einst Xabi Alonso. Ne? Das ist halt so ein bisschen die Frage, das weiß ich nicht. Aber eben, wir haben es vorhin gesagt, wir wollten jetzt ja auch nur mal zeigen, auch wenn Declan Rice die Königslösung weg ist, also es ist nicht so, dass es gar keine Alternativen gibt und der FC Bayern jetzt sagen muss, ja okay, dann machen wir halt doch wieder ohne Anker-Sechser weiter. Also wenn uns beiden jetzt hier in 5 Minuten Brainstorming 4-5 Spiele einfallen, dann sollten den echt guten Scouts des FC Bayern, sollten die 10 Spieler kennen auf der Liste, die und da auch ein paar dabei sein, die wir zwar jetzt vielleicht noch gar nicht kennen oder nicht auf dem Schirm haben und die perfekt reinpassen würden.
Absolut. Lass uns da mal einen Strich drunter machen, ja, weil ich glaube, das Name-Dropping ist schon auch wichtig, um zu zeigen, es gibt da Spieler, aber wir können natürlich zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht vorhersagen, in welche Richtung sich das entwickelt, beziehungsweise wer da jetzt eine Option sein könnte. Das liegt natürlich auch daran, dass andere Positionen gerade im Vordergrund stehen, aber lass uns mal über Rafael Guerreiro sprechen, der zweite Transfer der Bayern, der jetzt auch fix ist, kommt, wie gesagt, ablösefrei, nachdem sein Vertrag bei Borussia Dortmund ausgelaufen ist. Ja, weiß gar nicht, ob jetzt extrem überraschend. Ich glaube, die Gerüchte gab es ja vorher auch schon mal hin und wieder. Wird wahrscheinlich als Linksverteidiger eingeplant, kann aber auch im Mittelfeld spielen. Vielleicht wird er auch mal auf der 8 aushelfen. Aber wie gesagt, da ist der FC Bayern ja eigentlich relativ gut besetzt. Würde ich als einen Spieler beschreiben, der offensiv brutal stark ist, der im Ballbesitz brutal stark ist, der ein richtig, richtig gutes Positionsspiel hat, der deutlich besser, würde ich sagen, als Alphonso Davies auch so eine Rolle als einrückender Verteidiger spielen kann, weil er unter Druck sehr stark ist, weil er sehr pressingresistent ist, sehr, sehr gute Entscheidungen trifft, technisch sehr gut ist, gutes Passspiel hat, wirklich auf einem hohen Niveau dort auch mit viel Sicherheit am Ball arbeitet. Guter Passspieler in einem Ballbesitzsystem, würde ich mal darauf runterbrechen. Seine Schwächen liegen vor allem in der Defensive, was natürlich als Linksverteidiger jetzt nicht gerade optimal ist, aber defensiv gewinnt er halt wenig Zweikämpfe, ist immer wieder auch eine Schwachstelle gewesen auf hohem Niveau, die beispielsweise auch der FC Bayern häufig ausnutzen konnte gegen Borussia Dortmund. Auch da vielleicht erstmal die allgemeine Frage an dich. Was macht man mit dem Transfer? Wie bewertest du ihn? Ist das ein guter Transfer? Ist das ein überflüssiger Transfer? Was denkst du?
Ich sag mal, auch hier wieder, es gibt ein paar gute Argumente in alle Richtungen. In Summe eher ein positiver Transfer auf verschiedenen Ebenen. Zum einen, du hast gerade schon gesagt, man plant ihn wahrscheinlich als Linksverteidiger ein, da wäre ich mir noch nicht so sicher. Aber zumindest diese Option zu haben, ist enorm wichtig, denn mit Alphonso Davies läuft es nicht perfekt im Moment, auch hier wieder auf verschiedenen Ebenen. Auch da gab es kürzlich ein Interview seines Beraters, der eher ein bisschen paar Störfeuer gesendet hat und du weißt nie, welche Dynamik das noch aufnimmt. Und da Cancelo, der letztes Jahr in der Rückrunde ein sehr wichtiger Backup war für Alphonso Davies, ist nicht mehr im Kader. Lucas Hernandez, der ein sehr wichtiger Backup war für Alphonso Davies, ist mutmaßlich nicht mehr im Kader. Oder doch, nee, auch das ist mittlerweile offiziell, also ist auch nicht mehr im Kader. Das heißt.
Ist schon offiziell? Offiziell glaube ich noch nicht, oder?
Nee, ach, okay, nee, dann noch nicht. Ja.
Aber also ja, es bahnt sich an, ja, also dass er wechselt.
Wobei tatsächlich, ne, du, machen wir uns nichts vor, falls dort noch so eine kleine Technicality namens Medizincheck zwischen der
Unterschrift steht. Was jetzt bei steht, Hernandez immer so ein Thema ist.
Das wäre, ne, dann ja tatsächlich noch ein Thema. Also insofern, genau. Also, aber gehen wir mal davon aus, dass der auch ginge. Dann hättest du Stand jetzt ja erstmal außer Alfonso Davies und als Backup-Notlösung Stanisic keinen Linksverteidiger im Kader. Und allein die Tatsache, dass völlig unstrittig Rafael Guerrero diese Position spielen kann, macht ihn wertvoll. Und das ablösefrei. Das ist erstmal, spricht enorm für ihn, dass er spielerisch gerade für einen Ballbesitzfußball auch ein super Asset sein kann. Hast du auch erklärt, gehe ich auch komplett mit. Insofern, das passt alles. Und umgekehrt, ich finde es ja auch okay, seinem Trainer ein paar Geschenke zu machen. Und das ist gerade so ein Geschenk, das passt. Er ist damals, wer es nicht mehr genau auf dem Schirm hat, Guerrero ist zu Borussia Dortmund gekommen, als Tuchel dort Trainer war und in seiner ersten Saison dann dort direkt gleich enorm durchgestartet, super starkes Jahr gespielt in Dortmund und war auch damals einer von Tuchels Lieblingsspielern. Und insofern, das passt natürlich, ne? Das ist völlig okay. Und so einen Spieler ablösefrei einzusammeln, ich bin ja immer ein bisschen eher vorsichtig, wenn man alte Spieler verpflichtet, aber ablösefrei ist auch ein 29-jähriger Spieler noch okay. Also in dem Sinne ist ja erstmal viel Gutes dabei. Dann gibt es natürlich die Nachteile. Du hast es auch gerade schon so ein bisschen beschrieben bei ihm als Spieler. Er hat Schwächen in der Defensive und der ist auch ganz gewiss nicht der Schnellste. Das heißt, diese klassische Außenverteidiger-Tugend, starke Defensive oder zumindest mal solide Defensive und die Außenbahn hoch und runter rennen, das kannst du mit ihm halt vergessen. Kann wieder interessant sein, weil er dann eher ein anderer Spielertyp ist als Davies. Das kannst du auch mal taktisch ausnutzen. Aber es ist halt, er ist zwar Ersatz für Davies, aber definitiv kein 1:1 Ersatz. Ne? Auch das muss man im Kopf haben. Und dann ist halt die große Frage, wo sieht Tuchel ihn? Ich hatte gerade gesagt, Tuchel damals sehr auf ihn gesetzt. Er hatte damals unter Tuchel in Dortmund deutlich öfters im Mittelfeld gespielt als auf der Außenverteidigerposition. Und das macht es halt wieder so ein bisschen kompliziert, weil er könnte, wir haben vorhin ausführlich darüber geredet, wie verstopft die Acht beim FC Bayern ist. Und Guerrero wäre halt theoretisch zumindest der nächste Achter dort. Das macht so ein bisschen ambivalent wieder. Und halt vor allem diese strategische Komponente. Ich habe gerade gesagt, ich finde es einerseits okay, seinem Trainer ein Geschenk zu machen. Gleichzeitig aber fehlt mir da die strategische Linie. Wo soll es eigentlich hingehen mit diesem Kader? Hat die aktuelle Transferkomitee, Kommission, wie auch immer sie sich nennen, haben die eigentlich ein Zielbild, wie der Kader aussehen soll? Wie viele Starspieler für die erste Elf oder mit dem Anspruch auf die erste Elf willst du im Kader haben? Wie viele Spieler für die Breite willst du haben? Und wie soll sich das auf welche Position aufteilen? Die aktuell zwei Transfers, die wir jetzt besprochen haben, die quasi fix sind mit Leimer und Guerrero, die auf einer Position, auf der vorher schon ein bisschen viel Betrieb war, noch einfach mal zwei Spieler dazusetzen, sieht für mich noch nicht nach einer stimmigen Gesamtvision für einen Kader aus. Und das stört mich dann halt auch wieder so ein bisschen. Also du merkst, ich bin wieder, es gibt wieder zwei Seelen in meiner Brust bei dem Transfer, aber
was natürlich auch absehbar war, ne? Also mit den Entscheidungen, die jetzt da auf oberer Ebene getroffen wurden, war ja eigentlich klar, dass es jetzt erstmal nicht allzu strategisch werden kann, sondern dass das schon auch eher mit dem Hammer dann zugeht. Ja, genau, also dass man dann eher schon versucht, die klaren Baustellen, die natürlich offensichtlich sind, dann auch zu schließen, notfalls halt kurzfristig zu schließen und dann eben den kurzfristigen Erfolg erstmal sucht, um dann vielleicht Schritt für Schritt, vor allem dann auch mit einem neuen sportlichen Leiter, der natürlich dann auch wieder eine neue Vision mit reinbringt, das Ganze wieder nochmal so ein bisschen umzustrukturieren. Ist natürlich jetzt nicht optimal für diesen Sommer. Das ist ja das, was wir auch im Zuge der Brazzo-Entlassung bzw. Abberufung besprochen hatten, dass das natürlich so ein Nebeneffekt ist. Aber grundsätzlich war ja damit zu rechnen, dass es jetzt nicht allzu strategisch wird.
Eben. Justin, eine Frage von mir aus der Hüfte für diese beiden Spieler, Leimer oder Guerrero. Wer sammelt mehr Minuten in der nächsten Saison?
Boah, Also Davies ist immer mal wieder verletzt. Davies hatte jetzt auch mit einem Formloch zu kämpfen. Guerreiro ist ein Spieler, den Tuchel sehr, sehr gut kennt, während Leimer vor allem als jemand kommt, der von anderen verpflichtet wurde, wo Tuchel jetzt sicherlich auch sein Okay gegeben haben wird, sonst hätte man das sicherlich nochmal rückgängig gemacht irgendwie, auch wenn die Unterschriften schon da waren.
Ich weiß nicht.
Also ich weiß nicht, wie offiziell das alles schon war. Klar, die Fotos wurden schon gemacht mit der Unterschrift etc. Ja, schwer zu sagen, aber auf jeden Fall ist mal Fakt, dass Tuchel diesen Spieler nicht verpflichtet hat. Mhm. Und deshalb ist Guerreiro für mich da der Favorit. Auch weil ich glaube, dass Guerreiro tatsächlich für eine kleine Überraschung aussorgen könnte dort auf der linken Seite. Klar, ich habe es gesagt, defensiv ist er anfällig, da ist Davies aber auch ehrlicherweise anfällig. Wo Davies den Vorteil hat, ist halt mit seinem Tempo, ne? Dass er da viel noch gut machen kann, dass er da noch viel absprinten kann. Das überdeckt dann immer schon auch seine Tapsigkeit, sage ich mal, im Zweikampfverhalten. Also dieses ungeschickte Verhalten teilweise, wo er sich dann hin und wieder rausnehmen lässt, das hat er schon auch häufig drin. Ich glaube, da hast du mit so einer erfahrenen Variante mit Guerreiro natürlich schon auch nochmal jemanden, der deinem Spiel was geben kann, der hier und da sicherlich auch seine Minuten sammeln wird, der, wie gesagt, im Ballbesitz sehr, sehr gut sein kann. Ich würde da Rafa mal mit Rafa vergleichen, und zwar Rafael Guerreiro mit Rafinha.
Das gefällt mir.
Wo Rafinha ja jahrelang auch so der Backup von Philipp Lahm war, aber trotzdem immer wieder auch auf seine Minuten kam. Sicherlich auch dadurch begünstigt, dass ein Pep Guardiola irgendwann mal gesagt hat, okay, wir rücken jetzt Philipp Lahm mal ins Mittelfeldzentrum, was ja eine legitime Option war damals. Aber Rafinha hat immer solide auf einem hohen Niveau seine Aufgaben gelöst, war jetzt nie der absolute Weltklasse-Spieler, aber konnte sich auf ein sehr, sehr gutes Niveau strecken. Und da sehe ich Rafael Guerreiro dann auch. Das ist jemand, der im Bayern-Kader durchaus die ein oder andere Minute auf verschiedenen Positionen auch sammeln kann, und dem ich zutraue, dass er da sich auch etabliert als sehr guter Kaderspieler, mindestens mal. Während ich bei Leimer, wie gesagt, meine Zweifel habe. Also lange Argumentation, kurzer Sinn, ich würde mich für Guerreiro entscheiden.
Aber ein wunderschöner Rafinha-Vergleich, damit gehe ich mit. Und dann, glaube ich, brauchen wir da auch nichts mehr hinzuzufügen.
Wahre Geschichten, echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Wunderbar, dann rücken wir doch mal weiter, beziehungsweise gar nicht so viel weiter. Ich würde jetzt gleich mal in der Verteidigung bleiben. Und zwar soll mit, du hast den Namen wunderbar recherchiert, Georg, deshalb lasse ich dir den Vortritt. Es soll ein Südkoreaner für die Innenverteidigung kommen. Der heißt
Kim Min-jae.
Kim Min-jae, genau. Ja, du hast nochmal auf YouTube, nur falls jetzt jemand mit der Stirn runzelt, auf YouTube nochmal nachgeschaut, wie wird er denn ausgesprochen? Da hatte der Christian Nandelstedt, also Christian @texter_texter auf Twitter auch nochmal geschrieben, vorsorglich mal mit koreanischer Namenssystematik beschäftigt. Kim Min-jae besteht aus dem Nachnamen Kim. 20% aller Koreaner haben den. Min-jae ist ein geschlechtsneutraler, beliebter Vorname, der smart, stark, talentiert bedeutet. Im Unterschied zu uns wird erst der Nachname genannt. Und deswegen liest man halt häufig dieses Kim Min-jae. Das ist der erste Fun-Fact zu diesem Innenverteidiger. Ja, und der zweite Fun-Fact ist, die Bayern verpflichten ihn jünger, als er eigentlich bisher war. Hast du davon mitbekommen?
Habe ich. Also ja, genau. Also beides. Ich wusste das auch vorher, dass das anders ist, aber von der Änderung habe ich jetzt natürlich erst erfahren, als es dann, glaube ich, jeder mitbekommen hat. Das ging die Tage durch die Presse.
Ja, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das jetzt tatsächlich so ist, dass er jünger ist als, ich glaube, in Deutschland oder in europäischen Ländern wurde er auch vorher als 26
gesehen. Ja, genau,
gesehen.
Natürlich. Also, es ist natürlich eigentlich nur innerkoreanische Systematik, genau. Und hat auf die natürlich auch Spielgenehmigungen in UEFA, FIFA-Wettbewerben, gerade in Juniorenwettbewerben und ähnliches, da ist es ja eh immer anders definiert. Da ist es natürlich präzise auf die Geburtsjahre abgestellt und nicht auf das Alter. Das Alter ist ja nur eine Ableitung davon und da hat es eben mit der Taxonomie der jeweiligen Länder zu tun. Also wer es nicht mitbekommen hatte, in Korea war es bisher so oder ist es bisher so, dass man eben, wenn man auf die Welt kommt, mit 1 beginnt. Als Baby einen Tag alt ist man gleichzeitig ein Jahr alt. Und in Deutschland oder im westlichen Raum ist es ja so, dass man erst nach 365 Tagen auf der Welt ein Jahr alt wird und Koreaner feiern dann schon ihren zweiten Geburtstag. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Das ist natürlich ein bisschen eine Zahlentheorie, wenn man so will. Definiert man das Lebensalter als Folge, die mit 0 beginnt oder die mit 1 beginnt? Ich glaube, beides ist irgendwo legitim. Aber das führte eben tatsächlich dazu, dass wenn man bisher Koreaner fragte, wie alt bist du, und die sagen 27, dann war das eben in der deutschen Entsprechung eigentlich 26.
Ja, und interessant dazu auch laut der FAZ, zumindest steht das so in diesem Artikel, ein Jahr älter wurden Koreaner stets am 1. Januar jedes Jahres. Also auch das interessant.
Ach, das wusste ich jetzt tatsächlich nicht.
Das hatte zur Folge, dass zum Beispiel ein Baby, das am 31. Dezember eines Jahres zur Welt kam, schon am Tag darauf 2 Jahre alt war.
Ach krass, nee, dann, okay, dann habe ich das.
Deshalb gibt es tatsächlich Sprünge bis zu 2 Jahre
zurück. Das war mal wieder nur bestenfalls Halbwissen. Danke für die Präzisierung.
Ja, nee, aber das, was du gesagt hast, stimmt ja trotzdem. Also sie werden trotzdem, mit 1 geboren, und aber interessant, dass man dann eben innerhalb von einem Tag dann schon 2 werden kann.
Das ist wirklich krass, ja.
Da gibt es tatsächlich dann auch Sprünge jetzt, deswegen wird immer wieder auch in den Medien berichtet, dass die Südkoreaner jetzt oder SüdkoreanerInnen um 1 bis 2 Jahre jünger geworden sind. Und ich glaube, bei Kim Min-jae, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber da wurde auch irgendwo geschrieben, glaube ich, dass er 28 in Südkorea war und jetzt in Deutschland 26. Aber egal, das einfach nur 2 Fun Facts am Rande. Ich glaube, viel wichtiger für den FC Bayern ist ja eher die sportliche Perspektive. Bietet es sich, glaube ich, an, auch gleichzeitig dann schon auf Lucas Hernandez so ein bisschen zu schauen, weil beide Deals natürlich auch miteinander zusammenhängen. Du hast es gesagt, das steht bevor, dass er zu PSG wechselt, wenn da jetzt nicht noch irgendwas dazwischen kommt, wird den FC Bayern wahrscheinlich oder dem FC Bayern wahrscheinlich so laut Medienberichten um die 45 Millionen Euro plus Boni einbringen, wenn PSG das dann letztendlich auch bezahlt. Während Kim für ungefähr denselben Preis, also Richtung auch so zwischen 45 bis 50 Millionen Euro kommen soll. Da soll man sich schon einig sein. Dadurch, dass Kim jetzt aktuell beim südkoreanischen Militär ist, gibt es eben noch keinen Vollzug. Der wird aber relativ zeitnah wohl erfolgen, wenn man den verschiedenen Medienberichten auch Glauben schenken darf. Insofern ist es quasi ein Tausch, wenn man so will. Hernandez gegen Kim, wo man dazu sagen muss, von der Ablöse her natürlich ungefähr gleichwertig. Vom Gehalt her soll Kim deutlich weniger verdienen als Hernandez. Also da geht es dann Richtung 10 bis 12 Millionen Euro, während Hernandez ja, glaube ich, schon bei 15 war oder so. Also da eine Reduktion. Für dich, wenn wir das jetzt mal so als Tausch formulieren, in Anführungsstrichen, für dich ein guter Tausch?
In Summe wahrscheinlich ja, tatsächlich. Also vor der Konstellation, die wir jetzt haben, definitiv ein guter Tausch mit Blick auf Vertragslaufzeiten. Aber selbst davon losgelöst glaube ich, dass es noch ein guter Tausch ist. Weil ich mag Lukas sehr, so wie er spielt von der Art her. Aber machen wir uns nichts vor, er ist dieser Ablöse in 4 Jahren beim FC Bayern nie gerecht geworden. Unter anderem, weil er enorm oft verletzt war. Und das ist einfach... Das bliebe auch ein Fragezeichen, wenn er noch im Verein bleiben würde. Und das jetzt zu ersetzen, finanziell nahezu identisch, sogar wenn man es, je nachdem wie man es rechnet, machst du sogar noch Gehaltseinsparungen, du hast es gerade genannt. Und was auch total plausibel ist, ne? kurz abzuschweifen, er ist ja erst jetzt vor einem Jahr nach Neapel gewechselt, vorher hatte er in Istanbul gespielt. Das heißt, er hat ja auch die ganze Gehaltsentwicklung einfach noch nicht mitgemacht bei den Top-Clubs. Insofern ist es sehr plausibel, dass er noch auf einem anderen Gehaltsniveau ist. Aber alleine, also gehaltlich lohnt es sich. Und er hat jetzt eine überragende Saison in Japan gespielt. Der FC Bayern verjüngt sich ein bisschen damit und hat jetzt wieder einen Spieler, der langfristig gebunden ist. Also da passt schon viel zusammen.
Du meinst, er hat eine fantastische Saison bei Neapel gespielt?
Was habe ich gesagt?
Japan, glaube ich.
Ach, sorry. Natürlich.
aber es liegt ja beieinander.
Liegt beieinander. Nee, weißt du, das ist gut. Gut, dass du so schaust.
Ob Neapel oder Japan, Hauptsache Italien.
Da war ich im Gedanken mal wieder schneller wie im Sprechen, weil ich hatte schon im Hinterkopf, weil ich wusste, du gerade erzählt hast, dass er beim Militär in Korea ist. Und wir kommen ja nachher noch auf einen Spielplan und vielleicht kurz auf die Saisonvorschau. Und der FC Bayern fliegt nämlich demnächst nach Japan. Und da habe ich gesagt, dann kann er ja mit einem Boot rüber. Das waren die Gedanken, die parallel in meinem Kopf abliefen. Und da habe ich dann gerade Neapel mit Japan verwechselt. Ja, genau, nee, also in Neapel, ne? Ich glaube, da hat man ihn auch das öftere Mal gesehen, in der Champions League auch gespielt, bei der Weltmeisterschaft war er natürlich auch dabei. Also der ist schon enorm gut gewesen. Du hast natürlich ein bisschen das Risiko, dass du nicht weißt, wie konstant kann er das auch in der Zukunft abrufen. War das ein One-Hit-Wonder oder nicht? Ist jetzt ein Verteidiger und kein Stürmer, da ist das nochmal ein bisschen was anderes. Also ich bin da erstmal ziemlich optimistisch und sehr zufrieden mit dem Tausch.
Ja, ich glaube auch, wir haben in der Vergangenheit auch schon mal im Podcast über ihn gesprochen, so ein bisschen lose, wo wir auch festgestellt haben, er ist jetzt nicht der schnellste Innenverteidiger, aber er bringt natürlich was mit, was alle anderen nicht haben, und das ist eine unfassbare Sicherheit mit dem Ball am Fuß, richtig, richtig gutes Aufbauspiel. Upamecano ist beispielsweise jemand, der sich theoretisch dahin entwickeln kann, der immer wieder auch Spiele hat, wo er zeigt, dass er einen richtig guten Spielaufbau hat, der aber viel zu viele Fehler macht und der zu anfällig ist dabei, auch diese Pässe dann, das so ein bisschen zu übertreiben dann auch. Also einerseits natürlich forderst du das als Trainer ein, andererseits willst du natürlich auch nicht, dass dein Spieler immer wieder ins offene Messer rennt. Und das ist bei Upamecano tendenziell ein bisschen zu oft der Fall, wo er sich einfach überschätzt, beziehungsweise wo er die Passmöglichkeit vielleicht auch überschätzt. Und da hat Kim eine richtig gute Entscheidungsfindung auch. Und ich glaube, mit dieser Abgezocktheit im Spielaufbau kann er dem Fußball, den Tuchel spielen lassen will, natürlich auch was geben. Glaub auch, dass er sich mit Upamecano da duellieren wird. De Ligt, glaube ich, ist gesetzt, einfach weil er eine überragende Saison gespielt hat und weil er jemand ist, der ja da hinten einfach defensiv auch eine Bank ist. Also ich glaube, De Ligt ist eher der Hernandez-Ersatz, wenn man so will. Hat ja auch auf seiner Position gespielt, als halblinker Innenverteidiger, weil er einfach viel abräumen kann, weil er eine gewisse Grundaggressivität hat, weil er defensiv unfassbar stabil ist. Und auf der anderen Seite wird es dann darum gehen, ihm einen Partner an die Seite zu stellen, der im Spielaufbau noch progressiver ist, aber eben auch souveräner ist. Und da muss Upamecano den nächsten Schritt machen, um sich da zu behaupten. Ich glaube, dass Kim da eine richtig gute Option ist. Und da kann man sicherlich gespannt sein. Also ich rede jetzt von Viererkette. Klar, du hast es gesagt, kann auch sein, dass Tuchel sagt, okay, lass mal Dreierkette spielen, gucken, wie das so läuft. Aber Stand jetzt gehe ich erstmal von der Viererkette aus, weil es das letzte war, was Bayern auch gespielt hat. Ja, und dann schauen wir mal, aber ich glaube, dass Kim da durchaus auch eine Verstärkung für den Kader sein kann.
Nochmal eine andere Frage vielleicht mit Blick auf die potenzielle Abwehrbesetzung. Justin, fehlt ein Linksverteidiger unter den Innenverteidigern?
Meinst du jetzt eher ein Linksfuß?
Linksverteidiger, Linksfuß.
Ja.
Sag mal. Erstes Wochenende, ne? Lange Woche.
Alles gut. Ich habe es nach kurzem, also mein erster Gedanke war, als du das gesagt hast, fehlt so ein
Hernandez. Wir haben doch vorhin eine halbe Stunde über Linksverteidiger geredet. Was will der?
Ich dachte gerade so, dass mein erster Gedanke war bei Hernandez und dann war mein zweiter Gedanke sofort, er meint bestimmt Linksfuß.
Gut, dass ich dich habe.
Ja, nee, alles gut. Und ja, kann man so argumentieren, ne? Also wir hatten jetzt in der Vergangenheit mit Alaba, Boateng beispielsweise ein Duo, wo das klar aufgeteilt war, jetzt mit Hernandez, wenn er gespielt hat, und Upamecano oder eben De Ligt ein Duo, was in diese Richtung ging. Man hatte aber auch in der Vergangenheit schon ganz oft erfolgreiche Duos mit rechts, also wo nur Rechtsfüße waren, einfach weil es historisch so ist, dass es eben mehr Spieler gibt, die einen starken rechten Fuß haben. Da bleibt das eben nicht aus, dass man auch mal eine rechtsfüßige Abwehr aufstellt. Also A, sehe ich Kim als Spieler, der auch mit dem linken Fuß ganz gut ist. Also würde jetzt nicht sagen, dass er beidfüßig ist, aber er ist schon jemand, der auch einen starken linken Fuß hat. Und B, wie ich es gerade gesagt habe, hat diese Position ja De Ligt zuletzt bekleidet, wo Hernandez gespielt hat. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass De Ligt einer der Spieler überhaupt in dieser Saison ist beim FC Bayern oder gewesen ist und das ganz gut gemacht hat. Und deshalb glaube ich, es braucht jetzt nicht zwingend noch einen Linksfuß, wenn man sowas hat und wenn man jemanden so verpflichten kann, der einfach insgesamt dann auch ins Konzept beziehungsweise auch in diesen Kader passt, dann ist das immer eine Option und dann sollte man immer, oder dann ist das immer nice to have, sage ich mal. Aber ich sehe das nicht so verbissen als Pflicht wie vielleicht andere.
Ja, lass mich da vielleicht nochmal aber nachhaken. Ich meine, du hast ja auch gerade erklärt, ne, es ist ja logisch, es gibt einfach weniger Linksfüße und die Beispiele sind zahlreich, dass zwei Rechtsfüße gemeinsam in der Innenverteidigung funktionieren, habe ich eigentlich auch keine Sorge. Etwas komplizierter ist es vielleicht, wenn du Dreierkette spielen willst, weil dann ohne Linksfuß drei Rechtsfüße nebeneinander ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Wen von den dreien, nehmen wir jetzt mal an, hypothetische Dreierkette mit Kim, mit Übermeccano und mit De Ligt, wen von den dreien würdest du auf die linke Halbposition stellen?
Ja, das ist tatsächlich schwieriger. Also Kim oder De Ligt, einer von den beiden. Übermeccano sehe ich dann eher halb rechts.
Ja, genau, ne, der wäre der.
Kim hat nicht so dieses, das kann man über De Ligt eigentlich auch sagen, aber ich glaube, De Ligt ist ein bisschen schneller als Kim. Deshalb würde ich wahrscheinlich Kim in die Mitte stellen und De Ligt dann so halb links. Man kann natürlich auch überlegen, ob man dann in Anführungsstrichen was Verrückteres macht und vielleicht, keine Ahnung, einen anderen Spieler aus dem Mittelfeld da mal ausprobiert oder so. Was ich schon immer mal gerne gesehen hätte, ist, wahrscheinlich ist es totaler Bullshit, wahrscheinlich lachen da jetzt viele, aber Goretzka mal in so einer Halbverteidigerposition zu sehen, das wäre allerdings eher was für halb rechts, wäre schon auch irgendwie witzig, das mal auszuprobieren. Früher war es Tolisso, den ich da gerne mal gesehen hätte. Also da bin ich immer sehr experimentierfreudig. Vielleicht gibt es da auch einen, den man da hinstellen kann, aber wie du schon sagst.
Zumindest vor ein paar Jahren war Tuchel auch noch sehr experimentierfreudig, insofern, wer weiß, vielleicht werden wir sowas sehen. Aber genau, aber das war so ein bisschen, ne? Und das ist dann, das darf man nicht unterschätzen bei aller Kritik, die wir jetzt irgendwie, wir lassen ihn jetzt ja relativ entspannt gehen, den guten Lukas. Aber das ist natürlich ein echt großer Vorteil, den er hatte, dass er wirklich Linksverteidiger spielen konnte, linker Innenverteidiger spielen konnte und mit seinem linken Fuß auch gerade prädestiniert war für diese Halbverteidigerrolle, weil er dann eben die klassischerweise die anderen Passwinkel hat und es ihm leichter fällt, auch mal zur Linie rauszurücken, um dort einen gegnerischen Flügelstürmer zu stellen. Und das ist natürlich ein kleiner Nachteil, aber in Summe, also ich bin definitiv happy mit Kim, auch für die kolportierte Ablösesumme, du hast es vorhin genannt, auch ungefähr in der Höhe, was man jetzt für Lukas bekommt. Also das klingt bei aller Kritik auch, die ich jetzt heute schon und in den letzten Tagen an der Trainer-, Transfer-, Findungskommission, Übergangs-, Sportdirektion, wie auch immer man sie nennen will, geäußert habe, dass hier scheint ein echt guter Move zu sein.
Ja, absolut, sehe ich auch so. Bietet sich natürlich auch kein Linksfuß jetzt an, weil, wie gesagt, Guerrero da hinzustellen wäre jetzt auch hanebüchen angesichts seiner defensiven Schwächen. Ja, vielleicht läuft es dann auch einfach auf Viererkette hinaus.
Du, andererseits, so richtig schön mutige Offensive mit Guerrero dort, ich erinnere mich, ne? Heutzutage, wenn man von Dreierkette redet, redet man ja meistens, du hast ja gerade gesagt, es geht auch anders, aber redet man ja meistens von drei Innenverteidigern. Als Pep vor fast 10 Jahren Dreierkette spielte, waren das regelmäßig Rafinha oder auch mal Kimmich, die diese Halbverteidigerposition gespielt hatten. Insofern, warum nicht back to the Pep Dreierkette?
Ja, und wobei, das war jetzt, das waren ja auch Spieler, die defensiv ein bisschen stärker sind als Guerrero. Also mein Bedenken ist jetzt nicht die Körpergröße, sondern eher die Defensivstärke.
Ja, natürlich. Ne? Also es kommt aber dann drauf an, natürlich, wie du es taktisch auffängst und auch gegen welche Gegner in welchen Situationen. Ja, wenn es so eine.
Kannst ja so eine pendelnde Dreierkette dann auch haben, ja, wo. Aber genau. das wird dann vielleicht auch Guerreros Stärken einfach nicht gerecht.
Nee, das stimmt natürlich. Ja, hast recht. Das ist gut. Ich ziehe es zurück.
Naja, alles gut. Es ist ja wichtig, das auch mal so ein bisschen durchzuspielen.
Natürlich. Die Diskussion macht ja Spaß. Darum geht es ja. Aber stimmt schon, Guerrero wäre nicht optimal. Aber Tuchel wird bestimmt noch was einfallen.
Eine Sache noch, bevor wir weiterziehen, thematisch. Viele machen ja natürlich immer ganz gerne diese Rechenspielchen. Jetzt wurde Hernandez vor ein paar Jahren für 80 Millionen Euro verpflichtet. Jetzt geht er wahrscheinlich für 45 bis 50 Millionen Euro. Machen jetzt viele so diese Milchmädchenrechnung auf, sage ich mal, sagen, okay, 30 bis 35 Millionen Euro Verlust. Georg, warum ist das nicht so?
Naja, also es ist kompliziert. Ne? Jetzt gehen wir auf das Feld der Finanzbuchhaltung und Bilanzierung. Hallo liebe BWL-Erstsemester.
Ja, versuch's auch wirklich mal für Erstsemester zu erklären am besten.
Genau, ich versuch's, weil im Prinzip, ich versuch's tatsächlich, es wird dann ein 5-Minuten-Segment, also wer gar kein Interesse dran hat, bitte skippen. Also zunächst mal, was ist das überhaupt mit Bilanzierung, Gewinn und Verlust und Abschreibungen wird gleich noch ein wichtiges Wort sein. Ganz generell für alle Unternehmen der Welt gilt, Gewinn ist nicht gleich Gewinn. Es gibt, je nachdem wie du es definierst, 4, 5, 6 Arten von Gewinn oder Gewinnermittlung. Stell dir vor, du machst ein Restaurant auf und verkaufst einen Teller Spaghetti. Verkaufst den Teller Spaghetti für 10 Euro. Und dein Wareneinsatz für die Spaghetti im Einkauf und deine Soße und oder Gemüse, was du dazu machst und Wasser, was du brauchst, ist 3 Euro. Für 10 Euro Verkauf, 3 Euro Wareneinsatz, hast du jetzt einen Gewinn gemacht von 7 Euro. Klingt erstmal super. Hier ist relativ schnell klar, ja, ist das so richtig mein Gewinn? Weil irgendwie, ich muss ja auch noch einen Koch bezahlen oder meine eigene Zeit und ich brauche ja auch einen Topf und ich habe auch noch Kosten für Strom. Und wenn ich das Ganze als Restaurant betreibe, muss ich noch meine Miete irgendwie mit rein verrechnen. Und das zeigt schon, wie kompliziert das Thema Gewinnermittlung oder Bilanzerstellung für Unternehmen ist. Und damit hat das hier zu tun. Und es geht darum, bei Unternehmen unterscheidet man so ein bisschen zwischen Ausgaben, zwischen Kosten und zwischen Aufwand. Das ist nicht alles das Gleiche. So die ganz einfache Rechnung, so die jeder, die berühmte schwäbische Hausfrau macht, einfach, ich bekomme 10 Euro und ich gebe 10 Euro aus und da bin ich auf null. Das ist bei Unternehmen halt komplizierter. Gerade, und da versuche ich jetzt noch einen kleinen Sprung zu machen, wenn es um Investitionen geht. Wenn Unternehmen Investitionen machen, sich neue Maschinen kaufen, neue Computer kaufen, in ein neues Biolabor, Hightech-Mikroskop investieren, irgendwas Ähnliches und dafür viele Millionen ausgeben, dann verbuchen die das nicht direkt im gleichen Jahr in der Bilanz, weil das würde auf einmal, ansonsten gutes Jahr, würdest du auf einmal mit Verlust dastehen. Um ein Beispiel des Restaurants zu bleiben, wenn du jetzt auf jede verkaufte Portion Spaghetti die Miete anrechnest, dann machst du irgendwie immer Minus, sieht dann scheiße aus, machst du nicht. Und deshalb gibt es steuerrechtlich und handelsrechtlich, gibt es da verschiedene Methoden, die du auch machen musst als Unternehmen. Und da geht es dann hauptsächlich um Abschreibungen. Wenn du teure, langlebige Wirtschaftsgüter kaufst, schreibst du die über, in der Regel über die Nutzungsdauer, da gibt es Tabellen, ist alles festgelegt, ab. Das heißt, der Kaufpreis wird aufgeteilt auf die verschiedenen Perioden der Nutzungsdauer. Wenn du ein Auto kaufst und 5 Jahre lang fährst im Unternehmen und das Auto kostet 100.000 Euro, dann geht das Auto jedes Jahr mit 20.000 Euro in diese Gewinn- und Verlustrechnung. Das Auto wird jährlich mit 20.000 Euro abgeschrieben. Und genau das Gleiche passiert tatsächlich mit Fußballern bei Profiklubs. Du kaufst dir einen Fußballer, das ist dann in diesem Sinne eine Investition. Spieler sind hier wirklich so eine Art Maschine, ein immaterielles Wirtschaftsgut. Und Spieler sind so viel wert bilanziell, wie du für sie bezahlst als Ablöse. Eigengewächse haben deshalb tatsächlich keine Ablöse und in dieser Verrechnung keinen Wert. So, das heißt, du kaufst dir Lucas Hernandez für 80 Millionen Euro und er hat einen 5-Jahres-Vertrag. Und damit ist festgelegt, das ist verpflichtend auch, in der Bilanzierung für Fußballclubs musst du diese Investition in Höhe von 80 Millionen Euro plus Beraterhonorar, kommt übrigens auch noch dazu, auf 5 Jahre abschreiben. Das heißt, in seinem ersten Jahr gehen ein Fünftel der 80 Millionen, das sind 16 Millionen Euro, in diese Gewinn- und Verlustrechnung. In seinem zweiten Jahr gehen 16 Millionen in diese Gewinn- und Verlustrechnung. Im dritten, vierten und fünften Jahr auch. Soweit kann man da noch halbwegs folgen?
Absolut.
Gut. Und jetzt, das heißt, am Anfang, am 1.7., als Lucas Hernandez gekommen ist, war er mit 80 Millionen wert in der Bilanz. Nach einem Jahr, haben wir gerade gesagt, sind die ersten 16 Millionen in die Verlustrechnung gegangen als Aufwand. Danach steht er also bei 80 minus 16 noch bei 64 Millionen Euro, die dann noch übrig sind. Das gleiche Spielchen wieder nach dem nächsten Jahr und nach dem nächsten Jahr und nach dem nächsten Jahr. Und das war jetzt viermal. 4 mal 16 sind 64 Millionen. Die sind bisher jetzt also abgeschrieben. Das ist dann der Fachterminus. Das heißt, von der ursprünglichen Investitionssumme Lucas Hernandez sind noch 16 Millionen in den Büchern des FC Bayern. Und jetzt verkaufen sie ihn ja morgen am 1.7. Und dann müssen die eine sogenannte Sonderabschreibung machen. Du darfst den Wert für Lucas Hernandez nicht mehr in deinen Büchern behalten. Wenn du Lucas Hernandez nicht mehr in deinen Büchern hast, passt der irgendwie nicht. Wie wenn du als Restaurant dein Restaurant verkaufst, dann hast du da ja nichts mehr davon. Du hast ja dafür einen Gegenwert bekommen in Form der Ablösesumme. Das heißt, die Rechnung, die morgen, ich weiß jetzt gar nicht, wer ist neuer Finanzvorstand, die Dresen gemacht hätte, wenn er noch CFO wäre, jetzt einer seiner Nachfolger machen wird. Am 1.7. ist dann Lucas Hernandez eine Sonderbuchung, eine Sonderabschreibung mit 16 Millionen gehen quasi außerordentlich in die Verlustrechnung. 50 Millionen Einnahmen aus dem Transfer stehen dem gegenüber. Deshalb macht der FC Bayern dann jetzt im neuen Geschäftsjahr 2023, 2024 mit der Personalie Lucas Hernandez 34 Millionen Euro Buchgewinn. Das ist die Situation, warum es jetzt sich dann in dem Sinne doch noch lohnt. Also die teuren Kosten sind abgeschrieben. Jetzt nach vorne schauend macht der FC Bayern mit diesem Transfer einen Gewinn.
Verrückt.
Insofern haben alle recht, sowohl die, die sagen, der Bayern macht jetzt Gewinn mit ihm, als auch jene, die sagen, 80 minus 50 war ein Verlustgeschäft. Das ist dadurch nicht wirklich falsch, das ist schon auch immer noch richtig.
Verrückte Finanzwelt.
Ist es wirklich, ist es eine Wissenschaft für sich, und ich weiß, liebe Experten, Expertinnen, die jetzt zugehört haben, ich habe es versucht ein bisschen zu abstrahieren, ich war an ein, zwei Stellen vielleicht nicht ganz genau, aber
Doch gut, wir schreiben einfach deine Telefonnummer unten in die Beschreibung,
so
und
ist
dann
es, so ist es.
Können alle nochmal bei dir anrufen, die noch Fragen haben.
Genau, die BWL-Profis, die werden an zwei Stellen gesagt haben, um Gottes Willen, was macht der da, und alle anderen werden frühzeitig geskippt haben, insofern passt es, aber
insofern hast du alle zufriedengestellt.
Alle haben was davon, genau.
Ja, dann bleibt eigentlich nur noch eine große Thematik auf Spielerseite übrig. Und das ist eine sehr windige Angelegenheit, nämlich der Harry Kane. da sind wir sehr gespannt auf deine Meinung, Georg. Weil wenn ich mich richtig erinnere, von Sadio Mané warst du kein so großer Fan. Da hieß es relativ schnell bei dir, naja, alter Spieler, du hast es vorhin auch nochmal unterstrichen, alter Spieler, viel Geld. Jetzt könnte es sein, dass der FC Bayern um die 100 Millionen Euro für Harry Kane bezahlt und ihn verpflichtet. Könnte deshalb, weil natürlich noch mit den Tottenham Hotspur ein Partner mit dabei ist, ein Verhandlungspartner, der es dem FC Bayern sehr, sehr schwer machen wird. Also Levy ist da sehr, sehr bekannt als jemand, der nicht leicht rumzukriegen ist, was solche Verhandlungen angeht. Und das, obwohl Harry Kanes Vertrag nämlich im kommenden Jahr dann 2024 auch ausläuft. Also der scheint da auch bereit zu sein, zu sagen, okay, dann halt nicht, wenn ihr nicht wollt, wenn ihr die Ablöseforderungen nicht matchen wollt. Die liegen nämlich bei über 100 Millionen Euro, ich glaube bei irgendwas um die 115, wenn ich das richtig gesehen habe. Muss man mal abwarten, wie sich das alles entwickelt. Da sind natürlich viele Gerüchte jetzt auch dabei, viel Medien-Tamtam, der da jetzt drum rumgefahren wird, was wir ja immer wieder kennen, auch in den Verhandlungen, dass sie sich immer wieder so ein bisschen ziehen und am Ende trifft man sich dann doch ein bisschen unterhalb der Ablöseforderungen etc. pp. Aber einfach mal grundsätzlich jetzt, wenn wir von 100 Millionen Euro ungefähr ausgehen, was hältst du von einem Transfer von Harry Kane?
Für 100 Millionen Euro nichts. In meiner Welt gibst du nicht so viel Geld für einen alten Spieler aus. It's that simple.
Wo wäre da die Schmerzgrenze?
Das macht es jetzt wieder kompliziert. Bin ich mir tatsächlich. Also ich würde ihn grundsätzlich gar nicht kaufen wollen, weil ich davon ausgehe, dass es keine für mich plausible Range gibt. Ich würde jetzt mal ins Blaue geschossen für einen 29-jährigen Harry Kane, der demnächst 30 wird, wahrscheinlich auch ein recht üppiges Gehalt verdient, vielleicht einen 3-Jahres-Vertrag unterschreiben würde, vielleicht auch 4 Jahre, vielleicht mit einer Option. Ja, die Preise sind gestiegen, Fußballinflation, Bayern ist reich, das wissen wir alles. Also 50 Millionen würde ich bezahlen, danach eigentlich nicht mehr, gerne mehr.
Sportlich, um da vielleicht mal so ein bisschen den Blick vom Geld wegzulenken, auch wenn das natürlich nicht immer geht und deine Argumentation natürlich auch irgendwo nachvollziehbar ist. Sportlich ist Harry Kane natürlich jemand, der Qualitäten mitbringt, die der FC Bayern in der vergangenen Saison sehr vermisst hat, nämlich dieses physische Anspielstation vorne haben, jemand, der mit dem Rücken zum Tor stark ist, der gleichzeitig auch selber viele Tore schießen kann, der gut im Abschluss ist, der gut im Kopfballspiel ist, um da einfach auch eine Alternative zu haben, wenn es fußballerisch nicht so richtig funktioniert. Also schon auch ein Gesamtpaket und auch jemand, der fußballerisch und spielerisch immer wieder unterschätzt wird. Also der auch als Spielmacher durchaus Qualitäten hat, immer wieder gute Pässe spielt für seine Mitspieler.
Das ist ein super wichtiger Punkt, wenn ich dir da reingrätschen darf. Das ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, der hat sich da sogar die letzten 2-3 Jahre nochmal enorm weiterentwickelt. Ne? Ja. Zumindest ist das so ein bisschen meine Wahrnehmung. Also der ist richtig, man hat ja irgendwie so ein bisschen das Bild hier, so klassischer Boxstürmer.
Zum Brecher.
Abschlussspieler. Ja. Aber das ist er immer noch und noch mehr on top. Also ich kann das auch trennen. Als Spieler, ey, der ist sensationell geil. Also ich würde feiern. Ich würd ihn als Spieler feiern. Ich sage nur, das ist nicht die strategische Kaderplanung, die ich persönlich und das ist ja, ja gut finde.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also das ist auf jeden Fall.
Schwärm ruhig noch ein bisschen weiter. Ich wollte das noch gar nicht abbremsen. Ich wollte es nur betonen.
Ja, ich schwärme ja gar nicht so. Du bist ja der schwärmt. Ich beschreibe ja nur. Nein, also er ist Spielmacherqualitäten, die natürlich immer wieder unterschätzt werden. Und das ist halt ein Punkt, glaube ich, der bei ihm ganz wichtig ist, dass er so ein physischer Fixpunkt in der Offensive sein kann, der natürlich diese ganzen Spieler um ihn herum auch nochmal stärker machen kann. Ich glaube, das ist so dieses Puzzleteil, was der FC Bayern natürlich auch sucht. Jetzt habe ich gelesen, dass Victor Osimhen die Alternative sei, dass das jemand ist, der gerne zum FC Bayern wechseln würde als Spieler, der nach Deutschland gerne zurückkehren würde. Aber leider aus Sicht des FC Bayern auch sehr, sehr viel Geld kosten würde. Also da ist es mit 100 Millionen wahrscheinlich noch nicht getan bei dem, was Neapel da so fordert. Dementsprechend ging man auch immer davon aus, dass er vom Tisch ist. Jetzt soll er der Plan B sein. Aber auch wenn wir da jetzt mal das Geld wegschieben und auf seine fußballerischen Qualitäten schauen, ist er natürlich nicht so dieser physische Fixpunkt im Zentrum wie Harry Kane mit diesen Spielmacherqualitäten etc., sondern schon eher jemand, der über seine Dynamik kommt, der über sein Tempo kommt, der auch technische Qualitäten natürlich hat, auch kombinieren kann, der aber schon ein anderer Stürmertyp ist als ein Harry Kane. Und ich glaube, der FC Bayern hat sich auch deshalb auf Harry Kane fokussiert, weil man sich von so einem Spielertypen er hofft, dass das drumherum, wie gesagt, besser wird, dass dann Gnabry vielleicht, wenn er bleibt, wieder besser performt, dass ein Coman wieder besser performt, dass ein Leroy Sané wieder konstanter und besser performt, so wie es eben mit Robert Lewandowski auch größtenteils der Fall war, dass man drumherum einfach wieder ein bisschen unberechenbarer wird. Und ich glaube, der Gedanke dahinter war oder ist ganz entscheidend für dieses Interesse. Ja, jetzt ist die Frage, was will man sich das kosten lassen? Und da hast du natürlich absolut recht, ist das natürlich eine Summe, wo man zu Recht argumentieren kann, das für einen fast 30-Jährigen zu bezahlen, ist schon ein Stück weit auch unvernünftig.
Ja, also genau, das ist halt so ein bisschen der Punkt. Ich will das mal noch ein bisschen, wird es jetzt noch zahlenlastiger. Ich habe ein paar Zahlen rausgeschrieben, die ich dir und euch, liebe Hörer, Hörerinnen, gleich mal präsentieren will. Mir ist nämlich ein Punkt ganz wichtig, ein Unterschied, den will ich jetzt machen. Alte Spieler sind nicht unbedingt schlecht. Im Gegenteil, der FC Bayern hat mit Manuel Neuer, war 34 Jahre alt.
Zumal alt auch eine Definitionssache, das muss man auch nochmal.
Also Lewandowski war 32,
als Bayern das 6. Ganz kurz reingrätschen darf, weil wir das jetzt schon häufiger hatten, bevor du jetzt deine Zahlen startest. 28, 29, 30 ist jetzt kein Alter, wo man über dem Zenit ist, sondern sich in der Regel sogar auf seinem Zenit befindet. Also das muss man auch nochmal dazu sagen. Das ist jetzt, was natürlich ein Punkt ist, dass man nicht mehr allzu lange auf dem Zenit ist und es tendenziell dann eher wieder Richtung nach unten geht. Aber grundsätzlich sind das ja Spieler, die sich in einem Fußballalter befinden oder in einem Sportleralter, wo man schon auch Peak erreicht. Deswegen ist alt in Anführungsstrichen natürlich auch immer ein bisschen despektierlich.
Ja, natürlich. Wobei da altert schon jeder anders. Es gibt genug Spieler, bei denen es nach 26 bergab geht.
Klar.
Das verschätzt man auch manchmal. Ne? Selbst diese sensationellen Übergrößen wie Messi und Ronaldo, wenn du dir einfach nochmal anschaust, was die mit 6, 7, 28 gespielt haben, das war einfach nochmal was ganz anderes als das, was die mit 30, 31 gespielt haben. Obwohl die mit 30, 31 einfach nochmal 2 Klassen besser waren als der Rest auf dem Planeten. Aber sie selbst waren halt 3 Jahre vorher nochmal eine Klasse besser. Ja. Und gilt halt auch für viele. Aber genau, ne, also eben in diesem Sinne, also Alter schützt vor Leistung nicht. Ne? Wir alle kennen die Mannschaft von Real Madrid, die 2022 noch die Champions League gewonnen hat, mit Benzema, mit Kroos, mit Modric. Modric hat dieses Jahr nochmal genauso gut gespielt, Toni Kroos auch immer noch sehr gut. Bei Manchester City, die aktuell das Triple gewonnen haben, war Gündogan mit seinen 32 Jahren einer der überragenden Spieler diese Saison. De Bruyne ist 31. Also ich habe überhaupt nichts gegen alte Spieler. Der Punkt ist nur, es geht einfach so gut wie nie gut, sich alte Spieler zu kaufen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, die alten Spieler, die vielleicht auch im Transfermarkt sind, die haben schon irgendwo abgebaut. Es sind auch Spieler, die kennt jeder, die sind dann auch super teuer, weil irgendwie jeder interessiert ist an ihnen. Du machst mit denen halt kein Schnäppchen. Weißt du, was ich meine? Einen Franck Ribéry, den du irgendwo aus Marseille entdeckst, halb entdeckst, der sich aber noch nicht wirklich ins Rampenlicht gespielt hat, da machst du halt mal ein Schnäppchen. Das passiert dir nicht mit einem Harry Kane, der seit circa 10 Jahren für die englische Nationalmannschaft alles wegbombt.
Und gut, wobei so ein Franck Ribéry, der würde heute wahrscheinlich, würde ich sagen, nicht unter 70, 80 Millionen Euro wechseln. Zum selben Zeitpunkt wie damals.
Ja, weil, natürlich, ne?
Also da war ja die WM schon durch, wo er für Frankreich richtig gute Spiele auch gemacht hat, wo er sich wirklich auch ins Rampenlicht gespielt hat. Man darf ja auch nicht vergessen, Bayern hat sich ja damals schon gegen eine sehr, sehr hochklassige Konkurrenz überraschend durchgesetzt.
Ja, das stimmt. Ne?
Und dann eben nur 25 Millionen Euro in Anführungsstrichen, was da damals natürlich viel Geld war. Wo man aber dazu sagen muss, da hat sich der Markt natürlich auch extrem verändert. Also so einen Spieler würdest du heute nicht mehr unter 70, 80 Millionen kriegen.
Nee, natürlich nicht. Würde ich aber auch jederzeit zahlen. Also ich habe ja auch überhaupt nichts dagegen, Geld auszugeben. Im Gegenteil, wir haben es oft genug gesagt, der FC Bayern hat zu viel Geld. Er möge es bitte ausgeben, aber halt trotzdem immer noch sinnvoll. Nee, aber was ich sagen wollte, ne? Zum Alter der Spieler. Ich habe hier eine interessante Gegenüberstellung. Ich mache es nur mal punktuell, weil sonst ist sowas zum Zuhören ein bisschen zu anstrengend mit den Zahlen. Und weil wir hier im FC Bayern-Podcast sind, schauen wir uns mal die Mannschaft des FC Bayern an, die 2020 das Champions-League-Finale gewonnen hat. Das Durchschnittsalter der Startelf, Neuer, Kimmich, Boateng etc., ne? Das Durchschnittsalter der Startelf war 27,5 Jahre. Das ist so normal, glaube ich, Standard, ne? Titel, Träger, ob man Weltmeister wird, Champions League gewinnt, ist oft ähnlich. Also beispielsweise Manchester City war dieses Jahr die Startelf 27,6. Also fast eine Punktlandung, fast genau das Gleiche. Real Madrid letztes Jahr war ein bisschen älter. Liverpool war ein bisschen jünger und der FC Bayern 2013 war auch ein bisschen jünger. Aber die Startmannschaft von einem Team, das die Champions League gewinnt, ist immer irgendwas 26, 27 Jahre alt. Und das ist völlig okay. Wie gesagt, ich finde es gut und richtig, dort auf die Erfahrung, die brauchst du auch im Champions League K.O. Spielen, brauchst du die Erfahrung von Neuer, von Boateng, von Lewandowski. Aber jetzt geht es hier um Transfers und nicht um Spieler. Das Durchschnittsalter dieser Startelf des FC Bayern, die, als das Spiel angepfiffen wurde, 27,5 war, beim Transfer waren diese 11 Spieler im Durchschnitt 20,8 Jahre alt. Selbst Neuer kam mit 25, Kimmich kam mit 20, Boateng kam mit 22, Fonsi Davis kam mit 18, Thiago kam mit 22 und so weiter. Und ich habe mir das mal für 5, 6, 7 Teams angeschaut und das ist kein Zufall, das ist keine Ausnahme beim FC Bayern. Das ist die absolute Regel. Die Real Madrid Champions League Siegerelf mit Kroos, mit Modric, mit allen, diese 11 Spieler, die in der Startelf standen, waren beim Zeitpunkt des Wechsels zu Real Madrid 22,8 Jahre alt. Manchester City, die wirklich nicht knausern müssen mit ihrem Geld, im Durchschnitt 23 Jahre alt. Rodri kam mit 23, Stones kam mit 22, selbst Gündogan kam mit 25, Haaland kam mit 21, selbst Walker, der alte Walker, der eingewechselt wurde, kam mit 27. Und das gilt für alle, das gilt für Chelsea, für Liverpool, das gilt auch für Bayern 2013. Alle Mannschaften, die die Champions League gewinnen, laufen mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen mit einer ersten Elf auf, die alle relativ jung zum Verein kamen. Und das ist kein Zufall in meinen Augen. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie Survivorship Selection oder sonst was, sondern das macht total viel Sinn für mich. Du brauchst, wenn du gut arbeitest, strategisch an der Kaderplanung, an der Spitze Europas, dann kaufst du dir eben Vini Junior für 70 Millionen oder was er gekostet hat, wenn er 18 ist, weil du ihn mit 21 nicht mehr bezahlen kannst. Du kaufst dir Casemiro mit 23 und entwickelst ihn zu diesem Defensivmonster, das du ansonsten gar nicht finden würdest. Und das gilt einfach für fast alle. Selbst Manchester City, ne, haben wir auch öfters mal thematisiert. Die haben unendlich viel Geld. Aber anders als Manchester United oder andere geben die es halt clever aus. Weil Manchester City eben nicht die ganz teuren alten Superstars kauft, sondern weil Manchester City die Bernardo Silvas kauft, die 22 Jahre alt sind und damals gar nicht jeder kennt. Und das ist die erfolgreiche Transferstrategie. Und das ist die Transferstrategie, die ich mir vom FC Bayern wünschen würde. Ja, Geld ausgeben. Aber nicht für die AAA-Spieler, sondern für die, die eine Stufe drunter sind, aber dafür 5 Jahre jünger sind. Das ist so ein bisschen, was ich glaube, was auch der FC Bayern die letzten Jahre enorm gut gemacht hat. Auch da, ne, ist das ja auch ein roter Faden. Thiago, Coman, auch Ribéry haben wir schon genannt, Robben früher.
Kimmich.
Kimmich, genau, Kimmich.
Davies.
20 aus, alle, wirklich alle beim FC Bayern. Ein Goretzka, ein Schweinsteiger aus der eigenen Jugend, Lahm aus der eigenen Jugend, ist nochmal ein bisschen was anderes, aber selbst so jemand wie Mandzukic, der 2013 in der Startelf stand, der war nur 26, als er zu Bayern kam. Der hat ja irgendwie gefühlt, war der auch immer schon 40, aber nee, war er gar nicht. Weißt du, und das ist wirklich, es gibt eine Ausnahme in den letzten 5 Jahren, ein Spieler, der über 30 war und danach als Neuzugang die Champions League gewonnen hat, und das ist Thiago Silva bei Chelsea. Aber der ist wirklich eine Ausnahme in jeglicher Hinsicht, und der kam auch ablösefrei noch dazu, weißt du. Und das ist, wie gesagt, das ist einfach so. Selbst Chelsea, die ja auch mit ihrem Geld total dämlich umgehend, auch die Azpilicueta, der mittlerweile auch 100 ist, kam mit 22 zu denen, Rüdiger kam mit 24, Jorginho Kanté kam mit 25, Mount kam aus der eigenen Jugend, Havertz kam mit 21, also das ist wirklich kein Zufall, das ist ein roter Faden. Kauft die Spieler, bevor sie ganz, ganz teuer sind und ganz groß sind und vor allem, bevor sie ganz alt sind. Weil die alten Spieler, die irgendwo hinwechseln, das sind die Ronaldos, die Juve kaputt machen, das sind die Hazards, die bei Real nicht funktionieren, das sind die Manés, die bei Bayern nicht funktionieren. Und da ist einfach der Track Record ist verdammt schlecht bei teuren alten Transfers.
Okay, du hast mich überzeugt. Nein, aber grundsätzlich ist ja auch was nicht komplett neu ist. So eine Champions League, die wird halt ganz, ganz selten, wenn nicht sogar nie, in einem Transfersommer gewonnen. Sondern das ist immer ein Prozess, den so eine Mannschaft durchläuft, immer ein Entwicklungsprozess. So eine Mannschaft muss sich ja auch zusammenfinden. Klar, vereinzelt kannst du immer mal wieder auch einen älteren Spieler dazu holen, wenn es sich gerade ergibt. Aber das ist natürlich ein berechtigtes Argument dann auch gegen diese große Summe. Auf der anderen Seite sehe ich halt jetzt gerade bei Kane diese Verlockung, dass er dieses sportliche Puzzleteil sein kann, was diese Mannschaft, die ja sonst aus vielen Spielern immer noch besteht, die mit jungem Alter dazugeholt wurden, was diese Mannschaft vielleicht auch brauchen könnte. Das ist natürlich dann so dieses Gegenargument, wo man sagt, okay, nee,
verstehe ich total, ja.
Vielleicht musst du dann jetzt auch einfach in den sauren Apfel beißen, ne? Also vielleicht musst du dann jetzt sagen, okay, dann zahle ich halt jetzt mal diese Summe. Aber auf der anderen Seite vollkommen richtig. In 2, 3 Jahren könntest du wieder dann vor der Frage stehen, ja, wer beerbt jetzt eigentlich Harry Kane? So. Und das ist auch nicht viel Zeit.
Das ist ja, und das andere Dilemma ist ja, ne, das ist ja wieder das Paradox beim FC Bayern wegen der Situation, in der FC Bayern ist. 11-mal in Folge die deutsche Meisterschaft gewonnen. Im Prinzip zählt halt nur die Champions League und eine Garantie gibt es halt nie dafür. Aber das Risiko ist halt relativ groß, dass es mit Kane auch nicht klappt. Und dann irgendwann tut selbst dem Festgeldkonto des FC Bayern weh. Wie gesagt, noch nicht so schnell, und Anleihen den Transfer leisten können sich ohne Probleme. Das ist überhaupt kein Problem alles. Aber ja, wäre halt auch eine Abkehr der Strategie, die FC Bayern die letzten durchaus 10 Jahre echt gut gemacht hatten. Der FC Bayern ist da ja auch vorbildlich. Wir hatten vorhin die Spieler schon aufgezählt, die Comans und Kimmis. Der FC Bayern hat wenig Geld schlecht ausgegeben in den letzten 10 Jahren. Das ist. Und Kane, wie gesagt, kann sein, dass er voll einschlägt, aber es ist halt ein enormes Risiko. Das gleiche Risiko wie bei Mané, das war fast das gleiche Alter auch vor einem Jahr. Er ist ziemlich genau ein Jahr älter als Kane. Und Mané war noch ein gutes Stück billiger, was die Ablöse angeht. Er ist jetzt ja auch noch nicht komplett gescheitert, ne? Auch da habe ich kürzlich mal drüber philosophiert. Es gibt auch ein Szenario, dass Mané noch irgendwie bleibt und einen Durchbruch schafft im zweiten Jahr. Aber ja, also ich sehe schon viel Risiko bei Kane. Und deshalb bin ich da eher skeptisch, wenn es nicht irgendwie ein Schnäppchen würde, und davon ist nicht wirklich auszugehen.
Ja, ich glaube, dass wir an der Stelle dann mal die Interpretation euch, liebe HörerInnen, überlassen. Ihr könnt euch selber dann natürlich dann auch nochmal eine Meinung zu bilden und das ganz gerne auch kundtun in kurve.mirsanroth.de, wo es natürlich auch schon getan habt, beziehungsweise reichlich schon getan und diskutiert habt, aber vielleicht kommt ja jetzt auch nochmal die eine oder andere Perspektive hinzu. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend auch, was du da recherchiert hast Richtung Durchschnittsalter. War mir bisher nicht so bewusst, also hätte mich jemand gefragt, hätte ich gesagt, ja, wird wahrscheinlich so sein, dass die meisten Spieler in etwas jüngeren Jahren kommen, weil wie gesagt, so eine Champions League wird ganz selten mal in einem Transfersommer gewonnen. Aber dass es so krass ist und so stringent dann teilweise auch.
Hätte ich auch nicht gedacht. Ich guck mal, vielleicht ergänze ich noch ein paar Teams und mache da einen kleinen Artikel draus. Aber das ist wirklich krass. Hätte ich, wie gesagt, selbst Chelsea, die Spieler alle jung gekauft hat, das hätte man wirklich nicht gedacht, ne?
Genau, und um das jetzt noch rund zu machen mit dem Transferfenster, heute hat der FC Bayern auch noch Joao Cancelo verabschiedet und Daily Blind. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht allzu viele Worte zu verlieren. Das war absehbar, dass beide nicht verlängert werden. Bei Joao Cancelo sicherlich ein bisschen bisschen kontroverser als beispielsweise bei Blind, wo ich glaube, heute auf Twitter habe ich gelesen vom SZ-Redakteur Martin Schneider, der da geschrieben hat, das wird irgendwann mal in absehbarer Zeit eine Quizfrage sein, dass der mal beim FC Bayern gespielt hat. Also so viel konnte er da nicht auf sich aufmerksam machen. Cancelo schon eher, aber auch da, ja, glaube ich, wird der FC Bayern drüber hinwegkommen, beziehungsweise vielleicht auch die ein oder andere Lösung dann noch präsentieren. Ich glaube, man hat ja mit Benjamin Pavard jetzt immer noch einen Spieler, wo sicherlich noch die Abgangsgedanken im Hintergrund sind, wo man schauen muss, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber man hat natürlich auch mit Nusair Masraoui noch einen Spieler, der zumindest vor seiner Corona-Erkrankung und vor seiner Herzerkrankung, die er da hatte, oder Herz-Herz-Muskel oder irgendwie sowas, ziemlich gute Leistung auch für den FC Bayern erbracht hat. Vielleicht erhofft man sich auch in die Richtung, dass das wieder besser wird.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copa TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turid Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Ansonsten, Georg, kommen wir jetzt zu dem Thema, was unter der Woche viele Bayern-Fans beschäftigt hat, nämlich das Ende des Sponsorings oder der Partnerschaft zwischen Qatar Airways und dem FC Bayern München. Nachdem es ja vor ein, zwei Wochen noch ganz gut aussah aus Bayern-Sicht, dass man den Deal verlängern kann, ist es jetzt, so berichtet zumindest die SZ, dazu gekommen, dass Qatar doch nicht mehr verlängern möchte. Und dass dieses Sponsoring mittlerweile auch offiziell bestätigt vom FC Bayern nicht weiterlaufen wird. Wie gesagt, am 30. Juni nehmen wir aktuell noch auf. Das heißt, im Moment sind sie noch da, ab morgen sind sie es nicht mehr. Was war dein erster Gedanke, als du von der Nachricht Wind bekommen hast?
Mein erster Gedanke gerade jetzt, den muss ich erst äußern, ist, ich bin mal gespannt, was das dann mit den Servern macht, morgen im Fanshop beim Trikots, ob dann dort spürbar ist, dass dann da irgendwie eine große Bestellwelle losgetreten wird.
Wobei, ich glaube, das aktuelle Trikot gibt es schon ohne. Ja, also
weiß,
das war,
ich
das
weiß
war
jetzt, glaube ich, noch nicht gepointet.
Ja, oh, tut mir leid. Jetzt sei mal nicht so empfindlich. Ich kann nichts dafür, dass deine Witze keinen Fakten standhalten.
Witzig und Fakten, das ist zu viel auf einmal als Forderung. Ich kann bestenfalls eins von beiden. Ja, nee, ja. Also ich war tatsächlich überrascht und auch nicht überrascht. Überrascht war ich, weil es genau, ne, so vor zwei Wochen gab es ja schon so die kolportierte Info, dass es gut aussähe hier mit einer Verlängerung oder dass es sich eine Verlängerung anbahnen würde. Und da hatte ich da noch mit gerechnet und wir hatten ja auch im Slack ein bisschen intern drüber geredet. Ja, ich hatte halt ursprünglich nicht damit gerechnet, dass es verlängert wird. Ich dachte im Zweifel aber auch von beiden Seiten aus, dass kein Interesse an einer Verlängerung bestünde. Kommen wir gleich noch dazu. Und aber als es dann vor zwei Wochen hieß, ja, es geht jetzt weiter, das konnte ich mir natürlich auch erklären und herleiten, die jeweiligen Beweggründe und dass es dann jetzt doch wieder den Wandel gab, das hat mich jetzt dann doch überrascht und ich habe auch erst irgendwie aus dritter Ableitung davon erfahren, auf Tweets auf Metaebene dazu und dann, bis ich dann erst verstanden hatte, was der Auslöser war, hatte ein bisschen gedauert, aber genau, ja, also es hat mich überrascht in der Benennung jetzt, vor allem, weil es jetzt auch sehr kurzfristig war vor Vertragsende. Grundsätzlich aber natürlich gibt es mehr als genug Argumente dafür, für beide Parteien, dass sie es nicht verlängern wollten oder nicht verlängert haben.
Lass uns da mal so ein bisschen durchhangeln. Ich glaube, eine Perspektive, die wir vorwegstellen sollten, weil sie wirklich ganz entscheidend in der Sache auch meiner Meinung nach mitgewirkt hat. Klar, es gibt jetzt auch die, sage ich mal, zynischen Stimmen, die sagen, die Fans nehmen sich zu wichtig. Aber ich finde, dass diese Mitglieder die sich immer wieder auch gegen gestemmt haben, gegen dieses Sponsoring, immer wieder auch Druck aufgebaut haben, immer wieder auch gezeigt haben, wir wollen Katar hier nicht, in der Fankurve das gezeigt haben, auf der Mitgliederversammlung das gezeigt haben. Ich glaube schon, dass das einen Anteil hatte. Klar, wir wissen mittlerweile, und das ist jetzt auch keine große Überraschung, dass der FC Bayern gerne verlängert hätte. Das ist so, dass wer sich einmal auch nur ein bisschen ausführlich mit den Leuten unterhalten durfte, die ein bisschen höher im Verein arbeiten, den überrascht das nicht, dass da tatsächlich die Überzeugung groß war, dass man das Richtige tut und dass man da vor Ort tatsächlich auch viel bewegt. Davon war der FC Bayern bis zum Schluss auch zu 100% überzeugt. Das ist so. Und deshalb glaube ich nicht, dass die Mitglieder da jetzt den riesen Einfluss darauf hatten, ob der FC Bayern bereit ist, dazu zu verlängern. Ich glaube aber schon, dass es mindestens einen kleinen Einfluss darauf hatte, wie Katar die ganze Sache sieht. Und dass sie immer wieder auch gespürt haben, von den Mitgliedern des FC Bayern, aber eben auch in Deutschland, glaube ich, allgemein, dass es da einen größeren Gegenwind gibt als vielleicht auch in anderen Ländern. Und deshalb glaube ich, dass das auch ein Erfolg ist für die Mitglieder, beziehungsweise ein Erfolg, den sie sich schon auch auf die Fahne schreiben dürfen für all das, was sie in den letzten Jahren getan haben, wie sie die Werte hochgehalten haben des Clubs, wie sie immer wieder sich auch dafür eingesetzt haben. Deshalb glaube ich, ist das eine Perspektive, die man durchaus auch vorwegstellen sollte.
Ja, unbedingt. Ich würde das sogar noch offensiver formulieren als du gerade. Also ich glaube nicht, dass das eine kleine Rolle gespielt hat. Ich glaube, dass das eine maßgebliche Rolle gespielt hat. Also ich bin mir 100% sicher, dass intern in welchen Meetings auch immer bei Katar, dass da bei der letztlichen Entscheidungsfindung, dass da definitiv Fotos einfach da lagen oder in der Präsentation eingebaut waren von den Choreos aus der Südkurve. Ne? Wir erinnern uns da an diese Choreos mit, es gab die eine mit Kahn und Heiner mit für Geld waschen wir alles rein. Es gab die mit Scheuklappen mit Hoeneß und Rummenigge. Es gab viele Spruchbänder. Es gab die Szenen auf der JHV. Es gab den Satzungsänderungsantrag auf der JHV von Michael Ott. Also das war das Gesamtpaket von der aktiven Fanszene und allem drumherum hier in den letzten Jahren konsequent, kontinuierlich und immer abwechselnd mal witzig, mal provokativ, aber immer noch im Rahmen. Also ganz ehrlich, ich bin da zutiefst beeindruckt von dem Durchhaltevermögen, von der Kreativität und auch letztlich von dem, was sie damit erreicht haben. Das ist ganz großes Kino.
Auch bei diesem Stammtisch, den der FC Bayern mal organisiert hatte, wo ja überwiegend wirklich Leute am Tisch saßen, selbst Leute, wo man gesagt hat, okay, das könnten jetzt potenziell welche sein, die so ein bisschen dagegen argumentieren, aber die dann letztendlich doch eher auch in die Kerbe des FC Bayern geschlagen haben, kann man jetzt sicherlich auch die Frage stellen, ob das Zufall war oder eben eher eine Planung des FC Bayern in dieser Gesprächsrunde. Auch da war es ja so, dass Michael Ott, der da auch zu Gast war oder mit eingeladen wurde, viel auch gegen argumentiert hat und viel auch dafür getan hat, in seiner begrenzten Redezeit dann auch Kontra zu geben. Und ja, das kommt schon an bei den Kataris, hundertprozentig. Und deshalb, Chapeau an der Stelle, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, für die Mitglieder ist das ein Riesenerfolg. Der FC Bayern selbst wird das, glaube ich, nicht ganz so unterschreiben, also zumindest, dass es ein Erfolg ist. 25 Millionen Euro wurden immer wieder kolportiert, die Qatar Airways da gezahlt hat für dieses Ärmelsponsoring. Jetzt muss man am Ende die Frage stellen, wer hat mehr profitiert? Katar durch die Lobbyarbeit des FC Bayern oder der FC Bayern durch das Geld, was er dafür quasi bekommen hat?
Da fällt mir ein interessanter Aspekt dazu ein bei dieser Frage. Wir hatten die Tage auch auf Twitter, auch Gruß an Christian Nanderstedt, den wir dann heute zum zweiten Mal prominent benennen können. Der hatte mich gefragt, in welcher Folge wir mal hier ausführlich über die Finanzen des FC Bayern geredet hatten. Und Alex und ich hatten uns auf der JHV die Zahlen mal vom FC Bayern genau angeschaut. Das war die Folge 271 Podcast. Und da hatten wir am Schluss sogar festgestellt, dass durchaus sogar der FC Bayern auch diplomatisch von Katar profitiert. Weil Katar ist ja insgesamt mittlerweile sehr, sehr gut vernetzt in UEFA, FIFA, in allen Gremien. Und dort quasi Katar als deinen Fürsprecher zu haben und umgekehrt als Team aufzutreten, auch das war sogar noch ein weicher Vorteil für den FC Bayern, den man dort durchaus geschätzt hat, würde ich mir vorstellen. Das aber nur am Rande ergänzt. Ja, ich glaube aus Katar, du, ganz ehrlich, ich glaube die 25 Millionen mal 4 Jahre oder wie lange war es jetzt, haben die in den Sand gesetzt. Punkt. Das war nicht die Werbesponsoring-Wirkung, die man dort wollte. Ich glaube, sie können damit leben.
Sonst hätte man ja auch verlängert.
Bitte?
Sonst hätte man ja auch verlängert.
Genau, ne, das gehört aber auch dazu. Bei allen Werbemaßnahmen, das muss man da ganz knallhart businessmäßig analysieren. Das werden die gemacht haben. Die haben gesagt, okay, mit der Weltmeisterschaft, die hat uns mehr gekostet, aber hat uns mehr gebracht mit Paris, mit den anderen Sponsorings, die wir in Europa machen. Davon profitieren wir mehr. Da sind die Dollars besser angelegt. Und die Dollars in FC Bayern waren nicht so gut angelegt. Punkt. Das ist einfach so. Wenn du irgendwo sponsorst, dann willst du auch eine positive Rückmeldung. Es ist immer die Frage, wie viel Reichweite gewinnst du mit dem Sponsoring, wie viel zahlst du auf deine Marke ein, auf deine Markenbeliebtheit und bei normalen Unternehmen, wie viel zahlt das dann, wie macht sich das dann in Verkäufen bemerkbar? Die Telekom misst quasi beim FC Bayern, wenn sie auf dem Trikot zu sehen ist, da mache ich dann mehr Handyverträge. Bei Katar, das wissen wir, Stichwort Sportwashing, sind die Ziele ein bisschen anders. Die wollen in dem Sinne nichts verkaufen. Aber trotzdem geht es auch darum, auch da kann man irgendwie sich die Frage stellen, aus Katar-Sicht, habe ich meine Ziele erreicht? Bin ich als Land beliebter, bekannter geworden, besser vernetzt in Europa durch das Sponsoring beim FC Bayern? Und das, glaube ich, haben sie zumindest bestenfalls teilweise erreicht.
Ja, man könnte natürlich auch ein bisschen zynisch auch jetzt formulieren, dass der FC Bayern in seiner Lobbyarbeit versagt hat, beziehungsweise dass es nicht geschafft hat, seine Mitglieder und seine Fans zum ausreichenden Teil dann auch so zu überzeugen, dieses Thema vom Tisch ist.
Das ist es. Letztlich, ich sag mal so, die sind ja alle nicht dumm, die auf beiden Seiten da beteiligt sind. Und die haben sich ja irgendwie unterhalten, sollen wir hier sponsoren? Und normal machst du da auch eine Risikoanalyse. Ne? Als Sponsor fragst du, kann da irgendwie was schief gehen? Wenn morgen Rheinmetall anruft und fragt, dürfen wir auf die Brust von FC Bayern, dann fragt da ja auch jemand, gibt es da vielleicht Leute im Umfeld des FC Bayern, die das nicht cool finden? Und die Frage muss sich jemand gestellt haben. Und der FC Bayern wird irgendwie geantwortet haben. Und der FC Bayern wird mutmaßlich geantwortet haben. Liebe Freunde aus Katar, macht euch keine Sorgen. Da gibt es vielleicht mal zwei Banner aus der Kurve, aber das geht sich aus. Und tatsächlich hat der FC Bayern dort dann in diesem Sinne sich selbst verkalkuliert in seinem Versprechen an die Kataris, was der FC Bayern ins Sponsoring einbringt. Ja, es ist eine coole Betrachtung, finde ich.
Ich finde auch jetzt in der Rückbetrachtung wird es spannend zu sehen, die Argumente, die ja immer wieder dann auch von den Befürwortern für Katar kamen, die jetzt weiter zu beobachten. Also ein Argument war natürlich immer wieder, durch das Sponsoring gibt es Aufmerksamkeit. Wenn wir da jetzt mal kurz bleiben, klar, das kann passieren, dass es jetzt dazu kommt, dass der FC Bayern sagt, okay, wir werden jetzt nicht mehr gesponsert von denen. Leck Arsch, wir haben keinen Bock mehr, wir machen jetzt gar nichts mehr Richtung Katar. Wir fliegen da weder ins Trainingslager, noch sorgen wir irgendwie dafür, dass es da irgendeine Aufmerksamkeit da in diese Richtung gibt. Und dann wird Uli Hoeneß sich irgendwann in 3 Jahren in den Doppelpass setzen und davon schwafeln. Ja, seht ihr? Jetzt gab es in den letzten 3 Jahren wegen des FC Bayern gar keine Aufmerksamkeit mehr für Katar. So, jetzt mal so ein bisschen überspitzt dargestellt, aber das ist ja ein Szenario, was durchaus auch realistisch passieren könnte. Klar, das kann man dann sicherlich dann auch nochmal verargumentieren, wenn es soweit ist, aber das wird sicherlich spannend zu sehen, wie sich das dreht und weiterentwickelt. Man muss ja auch dazu sagen, nur weil das Sponsoring beendet ist, heißt das ja nicht, dass der FC Bayern seine Verantwortung jetzt komplett wegschiebt. Also es ist ja immer noch möglich zu sagen, pass auf, wir machen jetzt ein Trainingslager da im Winter und versuchen da immer noch in Gespräche zu gehen oder versuchen zumindest irgendwelche Aktionen zu starten dort vor Ort. Also das ist ja was ohne Sponsoring sogar, und das ist ja was Michael Otto auch immer wieder betont hat, was ohne Sponsoring ja vielleicht sogar oder auf jeden Fall sogar noch viel, viel glaubwürdiger wäre. Also da, wie gesagt, da bin ich mal auf die Entwicklung gespannt. Ich glaube, je nachdem werden sich dann natürlich auch nochmal die Argumente so ein bisschen von vielen drehen. Ich persönlich glaube nicht, dass es in irgendeine Richtung sich dahingehend entwickeln könnte, dass man sagt, ja, wäre mal das Sponsoring besser bestehen geblieben. Also das wäre schon eine sehr scheinheilige Argumentation irgendwo. Aber trotzdem natürlich spannend zu sehen, wie der FC Bayern jetzt damit weiter umgeht. Was spekulierst du in die Richtung?
Ja, ist wirklich auch eine gute Frage. Ich würde erwarten, dass der FC Bayern akzeptiert, dass er hier eine Niederlage kassiert hat und dann versucht, das Thema in Zukunft möglichst klein zu halten. Und ich würde auch damit rechnen, dass wahrscheinlich auch das Trainingslager dann erstmal nicht mehr dort stattfindet. Sternchen, jetzt weiß man natürlich nicht, wie weit die schon geplant haben. Januar ist jetzt auch nicht mehr ewig hin. Und Trainingslager für den FC Bayern ist auch nichts, was man eben mal last minute buchen kann. Ne? Insofern mit einem Sternchen. Aber ich würde auch erwarten, dass die sagen, nee, okay, komm, pass auf, hier können wir nichts mehr gewinnen. An öffentlicher Reputation, an Reputation bei den Fans, und deshalb machen wir das Thema zu und widmen uns lieber neuen positiven Kommunikationsthemen zu.
Und das zweite große Thema, was damit natürlich auch verbunden ist, ist, wie geht es jetzt finanziell weiter? Gibt noch keine Gerüchte, wer jetzt neuer Sponsor für den Ärmel werden könnte. Denkbar ist natürlich auch, dass man versucht, die 25 Millionen irgendwie durch zwei oder drei Partnerschaften sich zu kompensieren. Ich habe irgendwo, war das im Slack, hast du, glaube ich, geschrieben, ne? Dass der fucking FC Bayern München jetzt ja unfassbar beliebt bei vielen Sponsoren sein muss. Womit rechnest du dahingehend? Weil das war ja auch die Sorge vieler Fans, die Katar befürwortet haben, dass sie gesagt haben, ja, 25 Millionen Euro im Jahr, come on, also das zahlt kein anderer, das musst du nehmen, das musst du unbedingt mitnehmen als FC Bayern. Und jetzt sind diese 25 Millionen weg und dieselben Leute haben jetzt natürlich die Sorge, dass das nicht kompensiert werden kann.
Ja, ne, ich meine, das hat ja verschiedene Aspekte. Also der FC Bayern, warum ich das gesagt habe, letztes Jahr gab es eine Veröffentlichung, ich glaube, die war offiziell UEFA oder FIFA, ich weiß da nie genau, wer was, merke ich mir nie, letztlich ja eh alles das Gleiche. Und offiziell, kann auch schon 2 Jahre her sein, und offiziell hatte jedenfalls der FC Bayern die meisten Trikots aller Fußballvereine der Welt verkauft. Also das ist schon eine Hausnummer. Der FC Bayern ist die Marke rund um die Uhr sichtbar im deutschen Markt. Deutschland ist immer noch die größte Volkswirtschaft Europas und eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Und jetzt gibt es hier einen Platz frei auf dem Trikot dieses Vereins. Nicht irgendwo Sponsor Nummer 18 von 54, der irgendwo mal ab und zu auf einer Bande flimmert. Nee, einer der Top 3, 4 Sponsoren, je nachdem, wie du siehst. Telekom natürlich ganz vorne, Adidas auf dem Trikot, Allianz mit der Allianz Arena. Vielleicht sogar der viertprominenteste als Ärmelsponsor. Und die Wirtschaft brummt in Deutschland und auch international, ist jetzt nochmal ein anderes politisches Thema, aber die Inflation, Großteil der Inflation ging in die Gewinne der Unternehmen, global gesehen, die letzten 12 Monate. Das heißt, in Deutschland gibt es derzeit diverse Firmen, die auf riesengroßen Geldtöpfen sitzen. Und irgendeine davon, wenn es eine deutsche Firma ist, muss ja keine deutsche Firma sein, FC Bayern ist eine globale Marke, es müsste mit einem
Teufel zu... Kann ja auch ein Unternehmen aus Saudi-Arabien sein.
Saudi-Arabien sitzt auf einem noch größeren Geldtopf, ne, hatte ich auch erzählt. Die haben ja auch... Saudi-Arabien hat Windfall-Profits gemacht, also ungeplantes Geld in Höhe von 200 Milliarden Dollar in den letzten 2 Jahren, weil die Ölpreise so hoch waren. Also einfach Geld, das sie nicht im Haushalt eingeplant hatten, zusätzlich zu den Fantastilliarden, die sie sowieso verdienen, haben sie in den letzten 2 Jahren jetzt 200 Milliarden Euro darum liegen. Also die können sich theoretisch alle Spieler der Premier League kaufen und in Saudi-Arabien auflaufen lassen. Das ist völlig absurd. Anyhow, ich schweife ab. Nee. Also wie gesagt, die Wirtschaft pumpt in Deutschland, die Unternehmen haben Geld. Bayern ist ein super beliebtes Werbepartner. Und ob du da jetzt im Zweifel jemanden aus deinem Pool nimmst, wie Audi, die schon da sind, aber bei den Herren noch nicht so ganz prominent sichtbar sind und Anteilseigner sind, bei den Frauen sind sie ja prominent auf dem Trikot, ob du sagst, ey, hier Audi, wir haben vor 2 Jahren BMW nicht reingeholt, ihr seid uns so einen Gefallen schuldig und damit wir gut dastehen, gebt uns jetzt 20 Millionen Euro und ihr habt hier einen Platz. Oder ob du zu BMW gehst und sagst, hey BMW, das ist eure Chance, hier einen Punkt gegen Audi zu setzen auf der Brust des FC Bayern. Gebt uns 20 Millionen und ihr seid auf dem Ärmel. Ob du zu Siemens gehst, auch von den Toren von München, die auch nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Ob du zu E.ON gehst, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Ach, es ist, also es kann nicht schwierig sein, jetzt als Dresen da ein paar Kontakte abzutelefonieren und zu sagen, ich brauche irgendwo 20 Millionen Euro. Und im schlimmsten Fall wären es halt nur 15 Millionen Punkt. Aber das ist ja immer der wichtige Punkt. Es sind ja nicht 25 Millionen, die jetzt mit dem Katar jetzt weg sind, wo Katar nicht mehr sponsert, sondern das ist ja nur die Differenz zwischen dem, was Katar bezahlt und was jetzt der Nachfolger bezahlen wird. Weil dass das Trikot leer bleibt, das glaube ich nicht.
Das glaube ich tatsächlich auch nicht. Georg, gibt es ergänzende Themen zur Katar-Thematik, was dir jetzt noch einfällt, was unbedingt noch mit rein sollte?
Nicht ergänzend, ich würde es aber noch einmal expliziter formulieren. Du hast vorhin im Nebensatz gesagt, hier dieses Gesprächsangebot von Ott oder an Ort, diese Runde, dieser Dialog, da habe ich die Woche in der Sportschau, war ein sehr schöner Bericht dazu, können wir entweder im Artikel oder wenn ich kommentiere es in den Kommentaren, da wurde das nämlich auch nochmal analysiert, was du gesagt hast, das war nämlich de facto eine Farce, dieses Gesprächsangebot. Der Moderator hat Katar-Connections und alle Leute, die eingeladen waren, haben auch Katar-Connections, also de facto war das nicht irgendwie ein offener Gesprächstausch, sondern Ott und ich glaube eine Gesprächspartnerin hatte er noch auf seiner Seite, so offensichtlich mehr oder weniger. Das waren 2 gegen 6 oder ähnlich. Und das ist für mich nämlich das, was mich tatsächlich in diesem ganzen Prozess am meisten geärgert hat am FC Bayern. Dass sie da nie, dass so ein bisschen von Anfang an so eine Art Lobbykampagne gefahren haben gegen die eigenen Mitglieder. Und das war, ja, wie gesagt, das war eine Farce. Ich will keine noch anderen Worte dafür benutzen. Das hat mich wirklich massiv gestört, weil ich selbst...
Das Thema habe ich damals übrigens, auch kommentiert fürs Box.
Ich erinnere mich, ja.
Habe ich einen bösen Anruf erhalten. ich sage nicht von wem, aber ich habe einen bösen Anruf erhalten. Und damals wurde noch am Telefon relativ lautstark auch bekräftigt, was glauben Sie denn, was der FC Bayern da macht? Und glauben Sie denn, dass wir da irgendwie Lobbyarbeit betreiben oder was auch immer, oder dass wir uns da einkaufen lassen oder was auch immer, so in die Richtung ging das. Wo ich mir so denke, naja, das Bild, was dort abgegeben wurde, war relativ offensichtlich. Und dann war das Gegenargument wiederum, ja, wir haben da Leute eingeladen von, ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war, ich glaube Amnesty, da saß jemand von Amnesty mit drin. Aber wie du schon sagst, jemand, der auch, ich sag mal, wo der FC Bayern den richtigen unter vielen bei Amnesty ausgewählt hat. Da wurde dann argumentiert, ja, hinterfragen Sie doch mal lieber Ihre Meinung, wenn das jemand von Amnesty sagt. Ja, aber wie du schon sagst, die Sportschau hat das jetzt auch nochmal wunderbar aufgeschlüsselt, hat das auch nochmal mit bekräftigt eigentlich, was damals schon alle gesehen haben. Es ist halt so, der FC Bayern hat, und das ist kein Geheimnis, große Lobbyarbeit dort geleistet und hat immer wieder, was heißt große Lobbyarbeit, aber er hat auf jeden Fall Lobbyarbeit geleistet, hat immer wieder auch versucht, das zu rechtfertigen, das in den richtigen Spin zu bringen, und auch dieser Stammtisch war letztendlich viel Schauspiel, und dass Michael Ott da jetzt nicht so viel Redezeit hat, das zählt sicherlich auch nochmal mit rein, und wenn du 6 gegen 2 hast, dann weißt du natürlich auch, wer mehr Redezeit bekommt für seine Argumente.
Ja, weil das ist mir deshalb wichtig, weil ich sage es ganz ehrlich, ne, ich bin, ohne da jetzt das Thema grundsätzlich nochmal aufmachen zu wollen, ich glaube, dafür ist es genug diskutiert worden, ich selbst war ja nie vehementer Gegner des Sponsorings. Ich habe mich damit immer sehr schwer getan, aber ich verstehe, wie Wirtschaft an manchen Stellen laufen muss, auch wenn es weh tut, und ich bin manchmal da auch recht pragmatisch unterwegs, und also wie gesagt, ich war da immer sehr indifferent in meiner Meinung. Aber mit dieser Art und Weise, wie der FC Bayern diese Kampagne gefahren hat, erst damit hat er mich quasi auf die Seite der Gegner des Sponsorings gebracht. Und wahrscheinlich nicht nur mich. Also damit hat er sich auch irgendwo eher ein Eigentor geschossen, als sein Ziel erreicht.
Ja, interessanter Aspekt. Bleibt eigentlich nur noch ein Thema übrig, Georg. Und zwar, wann schießt der FC Bayern sein Eigentor in Gladbach?
Der Spielplan kommt. In Gladbach, ich habe es vor mir.
Dritter Spieltag ist Eigentor das Ende.
Am 2. Also steht natürlich noch nicht genau fest, ist jetzt noch nicht terminiert, Freitag, Samstag oder Sonntag, aber rund um den 2. September, der dritte Bundesligaspieltag, geht es nach Gladbach. Also du wolltest wissen, wann die erste Niederlage der Saison kommt.
Ja, ich weiß nicht, ob es die erste sein wird. Ich meine, man spielt ja vorher auch schon gegen den FC Augsburg und in Bremen. Mal gucken, wie schnell die Bayern da zünden. Nein, aber es ist ein interessanter...
Auch wenn wir dann jetzt nicht ganz chronologisch vorgehen, ich nehme den Gedanken gerade auf, weil nach Gladbach ist eine Länderspielpause. Das heißt, du sagst, Tuchel überlebt die Länderspielpause nicht. Habe ich dich richtig verstanden? Ja,
dann sind die Saisonziele gefährdet. Und dann ist vorbei. Also wir gehen mal ein bisschen chronologisch durch. Der erste Spieltag, Freitag, der 18.8., beziehungsweise ist es schon terminiert? Ist es das Eröffnungsspiel?
Pass auf, warte ganz kurz. Bevor du chronologisch mit der Bundesliga, also das ist ja tatsächlich jetzt der Aufhänger, den wir jetzt haben in diesem letzten Segment für heute, weil heute der Bundesligaspieltag veröffentlicht wurde. Ich will nur noch mal ganz kurz der Vollständigkeit halber, weil das sind Termine, die hat nicht immer jeder auf dem Schirm, aber durchaus interessant. Die Vorbereitung geht ja auch schon bald wieder los. Da nur, dass ihr es mal gehört habt, der FC Bayern beginnt mit einem Trainingslager am Tegernsee am 15.7. Danach fliegt der FC Bayern nach Japan. So schließt sich wieder der Kreis zu Min. jetzt sage ich Min, Kim. Kim Min Jae. Und dort spielt der FC Bayern unter anderem gegen Liverpool, und vorher spielt der FC Bayern schon gegen Kawasaki und Manchester City. Also durchaus spannende Vorbereitungsspiele. Und dann im Supercup-Finale am 12. August in der Allianz Arena gegen Leipzig. Und dann geht die Bundesliga-Saison los, und jetzt darfst du wieder. Erster Spieltag, Freitag, 18.8.
Und das ist auch schon das Eröffnungsspiel in Bremen. Am 18.8., wie du gesagt hast, 20.30 Uhr, da spielen die Bayern mal ausnahmsweise nicht zu Hause, sondern sie spielen in Bremen das Eröffnungsspiel. Interessante Ansetzung auf jeden Fall. Da hat man jetzt auch nicht so oft gehabt, dass die Bayern die Saison nicht zu Hause eröffnen, oder? Weiß gar nicht, gab es ja, das überhaupt jetzt mal in den letzten Jahren?
Ich glaube, das gibt's ab und zu mal, ja, wahrscheinlich. Ne, ich glaube, so am liebsten würde die DFL sagen, der Meister beginnt immer zu Hause, weil das ja dann auch schön feierlich ist an diesem vorgezogenen Freitag. Bayern ist jetzt einfach zu oft Meister, dass sie sich gesagt haben, was soll's, ist auch egal, können wir auch mal zwischendurch. Ich glaube, es war schon mal anders, aber in der Regel beginnt der Meister zu Hause, aber auch nicht immer, nicht dogmatisch, würde ich sagen.
Genau, eine Woche später geht es gegen den FC Augsburg, dann eine Woche später in Gladbach und dann kommt schon die erste Länderspielpause, wie du es gesagt hast, also samt der Tuchel-Entlassung und Jupp Heynckes übernimmt und etc. Dann am vierten Spieltag spielen die Bayern gegen Bayern nur für Leverkusen, auch das ist ein interessanter Knackpunkt in dieser Saison, glaube ich, weil du halt nach dieser Länderspielpause direkt gegen einen relativ guten Gegner auch spielst, muss man sicherlich auch mal die Transferphase abwarten. Aber Leverkusen unter Xabi Alonso hat sich ja schon auch erwiesen als ein sehr starkes Team, gegen das sich die Bayern auch durchaus mal schwer tun können. Also hast du eigentlich in den ersten vier Spielen schon so den ein oder anderen potenziellen Stolperstein mit drin? Ich weiß, es ist jetzt unmöglich zu spekulieren, wie kommt der FC Bayern in der Saison, aber wie bewertest du so diese Anfangsphase?
Ja, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit dieser Bewertung, weil du hast es gerade richtig gesagt, es sind Stolpersteine. Das Schöne oder Paradoxe ist ja immer, wenn du so ausblickst auf irgendeine Serie von vier Spielen, du kannst das immer als enorm schwere Gegner oder als enorm schwache Gegner framen, je nachdem, auf was du gerade schaust. Entweder schaust du auf die Formtabelle oder du schaust auf die Tabelle, du schaust auf die Tabelle vom letzten Jahr, du schaust auf die Transfers, die sie gemacht haben oder auf die direkten Duelle. Du wirst immer irgendwas finden, wo es super leichte Gegner sind oder super schwere Gegner. Und das ist es hier natürlich auch. Du hast richtig gesagt, ne? Gerade Augsburg-Gladbach sind bekannte Stolpersteine. Leverkusen ist ein gutes Team, Punkt. Bremen auswärts, erster Spieltag. Ich weiß nicht, wie euphorisch die sein werden mit auch spannende Verpflichtungen mit Naby Keita. Die haben auch durchaus ordentliche Phasen gehabt mit jetzt aktuell in der letzten Saison. Wie heißt da noch ihr Trainer aus Kiel? Haben da auch einen guten Fußball gespielt.
Jetzt stehe ich selber auf dem Schlauch.
Ole Werner.
Ja.
Oder Ole Werner ist richtig, ja. Also die spielen unter Ole Werner einen ganz guten Fußball, wie gesagt. Könnten da jetzt nochmal einen kleinen Schritt nach vorne machen. Aber umgekehrt, weißt du, wenn jetzt Bayern hat letzte Saison das erste Spiel letzte Saison war da auch das erste Spiel sogar auswärts. In Frankfurt war das.
Ach, Tatsache, ja, stimmt.
Ne? Aber da das erste Spiel Frankfurt völlig aus dem eigenen Stadion geschossen. Das ist natürlich in Bremen genauso möglich. Und umgekehrt, danach spielst du de facto zu Hause gegen Augsburg, gegen die Mannschaft, die letzte Saison 15. wurde. Wenn du so willst, auch ein Pflichtsieg. Dann Gladbach ist ja wirklich was Besonderes. Und danach kommen wieder zwei Heimspiele. Also du kannst auch sagen, bis auf den Ausrutscher in Gladbach sind das 5 Sieger aus den ersten 6 Spielen. Und dann bist du gut in der Saison. Also deshalb ist immer so ein bisschen...
Aber auch schon die spannende Phase. Also jetzt die wirklich spannende Phase, Georg. Nämlich erst in Leipzig am 30.09. Also zwischendrin dieses Spiel gegen Bochum halt noch. Plus Pokal bei Preußen Münster. Aber dann in Leipzig, daheim gegen den SC Freiburg in Mainz. Also auch da wieder 3 Spiele. Klar, Freiburg immerhin ein Heimspiel. Aber die beiden Auswärtsspiele Leipzig gegen Mainz... Ja, das sind auch Spiele, wo der FC Bayern hier und da mal hat Punkte liegen lassen. Dann ein Heimspiel gegen Darmstadt, kann man wieder Pflichtsieg sagen. Und dann eben dieses typische um den November rum Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. Also auch das eine durchaus interessante Phase. Zwischendrin gibt es auch mal wieder eine Länderspielpause, ich glaube zwischen Bayern-Freiburg und Mainz-Bayern.
Ja, natürlich. Ne? Da geht ja, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, die Qualifikation zur Europameisterschaft geht dann ja in die heiße Phase. Ist für Deutschland natürlich nicht so relevant, in jeglicher Hinsicht nicht so relevant, aber das Thema machen wir jetzt nicht auf. Aber genau, insofern gibt es ein paar wichtige Länderspiele, was auch wichtige Länderspiele sind, die Spieler, die nicht deutschen Nationalspieler, dann auch wahrscheinlich viele davon ernst nehmen, bis sie qualifiziert sind. Ja, und zwischendurch, was wir jetzt natürlich noch nicht kennen, also terminiert sind sie schon, aber die Gegner kennen wir noch nicht. Zwischendurch kommt natürlich, wird sich irgendwann noch die Champions League in den Spielplan einfügen. Und genau, also wie gesagt, Dortmund immer wichtig zum Planen. 10. Spieltag, wir haben vorher ein bisschen drüber geredet, ist relativ früh für das Spitzenspiel, für den Klassiker. War sonst auch schon, aber viel später nie, aber so 11., 12., 13. Spieltag auch schon ab und zu.
Ich glaube 14., also um da nochmal konkret zu werden, ich habe das neulich recherchiert. In den letzten 10 Jahren war es halt meistens so vom 9. bis zum 13. Spieltag. Es gab einmal die Ausnahme, dass es am 7. Spieltag war. Und das späteste waren, glaube ich, der jetzt müsste ich lügen, der 14. oder 15. Spieltag, glaube ich. Das war das Späteste. Also dementsprechend, ich glaube, der 14. war es tatsächlich. Und zwischen 2016 und 2020 gab es tatsächlich diese witzige Phase, wo der FC Bayern viermal hintereinander am 11. Spieltag gegen Borussia Dortmund gespielt hat. Nicht immer gleiche Konstellation auswärts heim, aber immer am 11. Spieltag.
Ja, genau. Genau. Was ich ansonsten noch interessant finde, ist irgendwie so das Finish vor Weihnachten, weil es nach dem 16. Spiel ist, Winterpause. Das mag ich ja nie, das stört ein bisschen mein Symmetriegefühl. Ich finde es schöner, wenn 17 Spiele bis zur Winterpause gemacht sind, aber vor allem sogar die Runde schließt nochmal sogar mit der englischen Woche ab. Bayern in Wolfsburg unter der Woche vor Weihnachten am Dienstag oder Mittwoch, den ca. 20.12. dann als letztes Spiel, bevor es dann in die Ferien geht. Und das letzte Spiel der Hinrunde ist dann nämlich erst im Januar gegen Hoffenheim am 13.01. Und das erwähne ich deshalb, weil für mich immer recht wichtig, ich hatte es ja im Intro gesagt, für mich der erste Gegner ist super, super spannend. Der Termin für Dortmund ist super spannend. Dann gibt es ein, zwei Auswärtsspiele, zu denen ich gerne hinfahre, die ich mir immer schnell anschaue. Das sind so beispielsweise Köln oder Frankfurt ab und zu. Und vor allem natürlich der letzte Spieltag. Und der letzte Spieltag ist dieses Jahr oder nächstes Jahr in der folgenden Saison am 18. Mai. Und dort spielt Bayern in Hoffenheim. Was hältst du von Hoffenheim als Gegner im letzten Spiel? Stolperstein oder...
Bayern ist oft gestolpert, aber also Bayern ist oft in Hoffenheim gestolpert. Aber wir müssen ja auch sagen, wenn Bayern eine halbwegs normale Saison spielt und unter normal verstehe ich, dass sie wieder an die 77, 78 Punkte kommen und mehr, dann wird es am letzten Spieltag nicht mehr spannend. Also das muss auch der Anspruch des FC Bayern sein. Und wenn es nochmal spannend werden sollte, traue ich dem FC Bayern grundsätzlich zu, dass er auch am letzten Spieltag einen potenziellen Stolperstein aus dem Weg räumen kann. Klar, wenn das jetzt wieder so eine Saison wird wie diese, dann weiß man nie. Aber ich glaube tatsächlich, dass man das hinbekommt und dass der FC Bayern wieder eine Saison spielen wird, die mehr in den normalen Bereich ragt und man damit 77, 78 Punkten mindestens abschließt.
Ja, würde ich eigentlich auch erwarten, gerade mit Tuchel, das ist eigentlich auch so seine Spielweise, ne? So ein bisschen weniger Risiko, ein bisschen mehr Stabilität reinbringen.
Ist ja jetzt auch seine erste Vorbereitung. Also Tuchel kannst du ja jetzt eigentlich ab dieser Saison erst richtig bewerten.
Ja, da ist was dran. Dann ohne da jetzt eine Prognose oder Saisonvorschau draus zu machen, wer wird der hartnäckigste Wettbewerber in der nächsten Saison? Dortmund, Leipzig oder Xabi Alonso?
Ja, niemand.
Okay, also klare Ansage.
Ich glaube tatsächlich, die Bayern werden das ganz deutlich gewinnen, wieder diese Meisterschaft. Und zweiter wird für mich Borussia Dortmund, weil also Leipzig fällt so ein bisschen auseinander gerade. In Nkunku haben sie schon verloren, Szoboszlai scheint jetzt schon der Nächste zu sein, ein paar andere sind auch auf dem Sprung, Leimer bei den Bayern, also da muss man viel kompensieren und bis sich das wieder gefunden hat, boah, bin ich nicht so überzeugt, also ich glaube Leipzig wird da ein bisschen auseinanderfallen, bei Leverkusen wird es drauf ankommen, ob sie es mal schaffen, dann auch wirklich konstant zu bleiben, da Xabi Alonso ist alles zuzutrauen, müssen ihren Kader dann natürlich auch zusammenhalten, aber... Ja, also grundsätzlich denke ich, dass Dortmund das trotzdem macht. Okay, und
Jetzt habe ich deine Beschreibung, die ist natürlich wieder total on point. Das bringt mich jetzt mal wieder zu einer Schreckensvision. Nämlich Xabi Alonso führt Leverkusen auf den zweiten Tabellenplatz und Florian Wirtz wird dann danach schon wieder zu teuer für den FC Bayern geworden sein und uns Richtung England verlassen. Ach, ja, Justin, gut, jetzt gut bin möglich. Ich...
Jetzt gehst du hier richtig traurig aus dem Podcast aus.
Tatsächlich, ja.
Aber interessant übrigens, also jetzt, wenn man wirklich mal richtig schwarz malen will, lass uns das mal versuchen. Vom 27. Januar an wird es echt spannend irgendwie in der Bundesliga für die Bayern. Weil dann hast du Ende Januar, wie gesagt, dieses Spiel in Augsburg. Das ist, ja klar, du sagst, das ist nur Augsburg, wie du vorhin richtigerweise auch gesagt hast, Pflichtsieg. Aber in Augsburg, wissen wir alle, hat sich der FC Bayern hier und da schon häufiger schwer getan. Dann das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach, da weiß man nie. Dann in Leverkusen. Gut, dann in Bochum, auch Pflichtsieg, aber auch da hat der FC Bayern ja schon mal spektakulär verloren. Dann Heimspiel gegen RB Leipzig, in Freiburg, gegen Mainz, in Darmstadt, was immer eklig sein kann, was aber auch ein Pflichtsieg ist, ehrlicherweise. Und dann das Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Also du hast eine Phase vom 27.01. bis zum 30.03., wo die Meisterschaft, glaube ich, in einem Run entschieden werden kann oder wo die Meisterschaft nochmal richtig heiß gestellt werden kann.
Ja, ich, um das Bild von vorhin rund zu machen, ich sehe es schon vor mir, 10. Februar hast du gesagt, das Spiel in Leverkusen. Danach wird dann die Schlagzeile sein, kann Xabi Alonso den Bayern den Titel abholen?
überragender wird's.
Überragender wird's und dann, herrlich. Ich sehe schon Hoeneß im Doppelpass am Sonntag, wo er andeutet, Wirtz kaufen zu wollen und Wirtz Berater sitzt unterdessen in Manchester.
Ja, und nebenbei versucht Uli Hoeneß dann noch zu erklären, warum keine Aufmerksamkeit mehr auf Katar liegt.
Das passt witzigerweise ja tatsächlich auch vom Timing her, weil das ist ja kurz nach dem Wintertrainingslager.
Ja, genau. Und Überschrift natürlich, wer Wirtz? Das wird ein interessanter Meisterschaftskampf. Nein, also wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass die Bayern das packen. Und wie du schon sagst, man kann sich das so spannend und unspannend reden, wie man es gerade möchte. Ich wollte gerade bloß mal ein bisschen Spannung reinbringen. Ende Januar bis Ende März könnte eine Phase sein, wo viel gewonnen werden kann, wo aber auch viel verloren werden kann.
Ja, ist ja schön. Wer von euch, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ein bisschen Zeit und Langeweile hat, einfach mal Tabellenrechner auf Kicker durchspielen und schickt uns dann einen Screenshot, wo die Tabelle am im März steht, ob welche unserer Szenarien sich bewahrheiten wird.
Wunderbar, dann machen wir doch den Deckel drauf, Georg, und verabschieden uns gegenseitig und von den HörerInnen. Wenn euch unser Podcast inhaltlich genauso wie, also qualitativ wie auch quantitativ gefällt, dann unterstützt uns doch auch gerne finanziell, dass wir das in der Form auch aufrechterhalten können in Zukunft und die Kosten decken können und vielleicht auch darüber hinaus mal irgendwann in der Lage sind, unsere AutorInnen und Mitglieder des Teams entsprechend auch zu entlohnen, was natürlich immer so ein Traumziel auch von uns ist. Dann, wenn ihr das wollt, wenn ihr da Bock drauf habt, uns da zu unterstützen, dann schaut gern vorbei auf patreon.com/mirsanroth. Findet ihr auch in der Beschreibung den Link oder auf mirsanroth.de, wo ihr auf einen der Banner dann auch klicken könnt, wo wir auf das entsprechende Unterstützungsangebot dann auch aufmerksam machen. Ansonsten, lieber Georg, vielen Dank, dass du die Zeit wieder mit mir verbracht hast, dass wir hier so ein bisschen über den FC Bayern schnacken konnten. Bin schon gespannt, wie es dann auch weitergeht.
Immer wieder gerne. Und wir haben es ja mehrmals gesagt, heute war der 30.06. quasi offizieller Saisonabschluss. Justin, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wir sehen und hören uns dann in der neuen Saison mit den ersten Transfers, die dann ab morgen folgen werden, wenn das Fenster offiziell geöffnet ist. Wir sind gespannt, was die Sommerpause noch bringt. Euch ein schönes Wochenende. Ciao.
Oder wie wir sagen würden, bis zum nächsten Geschäftsjahr. Servus.
Mit den Abschreibungen. Nicht vergessen.
Mirsanroth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.